Es ist Donnerstag and the Philip got the blues. Das erste Motto lautet zwar immer, nicht singen, aber heute ist alles anders. Im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, eigentlich war das jetzt nur ein bisschen gekünstelt auf Low-Modus, weil so zumindest mal meine Energielevel sind eigentlich okay. So nach einem ja doch nicht, sagen wir mal, unintensiven Wochenende beim Berlin-Marathon. Wie geht's dir, Philipp? Du siehst aber auch schon wieder in Betriebstemperatur aus, sagen wir mal so.
Ja, Ralf, schön dich zu sehen. Lange nicht gesehen sozusagen, nämlich seit Sonntag. Ich bin ein bisschen, mir geht's gut, also, aber ich bin ein bisschen müde. Mir hängt das Wochenende tatsächlich noch ein bisschen nach. Weniger körperlich, mehr irgendwie so, weiß nicht, man hängt so ein bisschen so im mentalen Loch aktuell. Nicht, dass ich jetzt zu krass enttäuscht bin, dazu können wir später noch kommen, wieso das vielleicht nicht so ist. Habe ich nämlich heute auch erst mit meinem Physio Jan Kerler drüber gesprochen, so ein bisschen meine Analyse des Rennens so, zumindest. Und ansonsten fühle ich mich trotzdem ein bisschen geschlaucht, irgendwie ein bisschen leer tatsächlich. Aber das ist ja vielleicht jetzt so nach mehreren Monaten sehr intensiv im Training und natürlich auch irgendwo dem Hinfiebern auf ein ja für mich auch wichtiges Ziel, vielleicht auch normal. Man kann, glaube ich, auch nicht immer das ganze Jahr in einer Tour Vollstrom durchziehen.
Ja, das ist ja immer etwas, was viele Leute beschreiben, die aus solchen euphorischen Festen rauskommen, ne? Also das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal kurz thematisiert, als wir über Olympia gesprochen haben. Ja, das ist auch so ganz typisch. Weil das sind halt so große Dinger, wo man im Fall von Olympia jetzt ja jahrelang und bei dir jetzt und sicher auch bei allen anderen, die den Marathon am Wochenende gelaufen sind, wo man monatelang darauf hingearbeitet, darauf seinen Fokus gerichtet hat, seine Gedanken ausgerichtet hat, sein Leben ausgerichtet hat. Und dann ist ja erstmal so eine Abbruchkante. Ja, jetzt ist das geschafft, wie auch immer, ja, jubelnd, weinend, das ist erstmal sogar egal, weil danach ist erstmal eine Abbruchkante. Ja, und dann musst du erstmal wieder für dich klarkommen und denken, wow, wie geht jetzt nochmal normales Leben und was ist das eigentlich genau? Und jetzt habe ich gar kein Ziel mehr. Was mache ich jetzt überhaupt mit meinem Denken, ja, und mit meinem Sein? Dann hilft einem manchmal so der Kalender, ja, oder ein Alltagsablauf, wenn man den hat. Nur wir als Vagabunden im Sportzirkus haben den ja nicht so richtig. Ja, das ist ja immer so ein Problem.
Ja, ich glaube, das trifft so ein bisschen den Kern der Sache. Also wenn ich jetzt so meine Gefühlslage versuche zu vergleichen mit Valencia letztes Jahr, dann muss man ja sagen, okay, Valencia war auch sehr anstrengend aufgrund der Ereignisse, die unmittelbar vor dem Rennen passiert sind, logischerweise dann auch in Kombination mit einer physischen Erschöpfung durch das Rennen. Aber in Valencia bin ich jetzt zumindest noch trotz der ja nicht einfachen Umstände der Bestzeit gelaufen und war am Boden zerstört und vollkommen enttäuscht nach dem Rennen. Und es hat auch wirklich eigentlich bis Weihnachten damals fast gedauert, so 2-3 Wochen, bis das irgendwie so komplett raus war und abgehakt war vielleicht. Jetzt nur so, sagen wir mal, eine halbe Woche nach Berlin könnte man ja jetzt annehmen von außen, also Bestzeit auf jeden Fall weit verfehlt, und dass man da womöglich jetzt so in so einem Frustrationstal ist, aber es ist irgendwie ein anderes Leersein, sage ich mal. Ich glaube, es ist so ein Leersein aus, wie du schon beschrieben hast, diesem langen Hinfiebern auf einen wichtigen Wettkampf, und dann fällt ja irgendwie was davon ab, egal ob das jetzt mal positiv oder negativ gelaufen ist, aber auch weil ich jetzt wirklich die letzten Tage häufiger darüber nachgedacht habe, was ich an dem Tag hätte anders machen können, um einen anderen Ausgang des Rennens zu beeinflussen. Und egal wie ich es gedreht und gewendet habe, ist mir eigentlich nicht so recht eingefallen, was das gewesen wäre. Also viele sind ja von euch auch gelaufen. Das war ja auch sehr schön, dass man das logischerweise über Instagram oder andere soziale Medien im Vorfeld des Wochenendes, aber auch danach natürlich verfolgen konnte. Natürlich auch ganz großen Glückwunsch an alle von euch, die am Sonntag den Marathon gelaufen sind. Und Ich war ja am Montagabend auch noch für eine sozusagen Anschlussveranstaltung in Berlin mit meinem Partner in Silence. Haben wir noch im Top for Running Store so ein bisschen Meet and Greet und einen coolen Talk gemacht mit einigen von euch, die dabei waren. Das hat eigentlich sehr gut ins Bild gepasst von der Gefühlslage der meisten, zumindest was die äußeren Bedingungen anbelangt, wie das, was auch bei der Pressekonferenz von den ganz schnellen Jungs auch vor mir noch so wiedergespiegelt wurde, dass die jetzt auch nicht happy waren mit den Bedingungen, dass es doch recht warm war. Und ich glaube, für diejenigen, die sehr viel, also später noch gestartet sind und länger gelaufen sind, das bestimmt noch viel extremer war. Das war ja spätestens Samstagnachmittag klar im Technical Meeting, dass es wohl wärmer wird als sonst zumindest. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir gehen langsamer an. Das haben wir auch gemacht. Das lag teils daran, dass es so geplant war, teils daran, dass meine beiden Freunde und auch Tempomacher aus Dänemark und Holland, Thijs Nyhuis und Frank Fuzela, selber sich nicht sehr gut gefühlt haben an diesem Tag, auch aufgrund der Bedingungen, auch weil es teilweise wohl nicht ganz einfach mal mit dem etwas wechselnden Wind, je nach Straße, ich habe es das erste Mal tatsächlich auf der Karl-Marx-Allee gemerkt, als ich mal nicht direkt hinter denen gelaufen bin und die schon relativ früh wesentlich mehr aufwenden mussten und deshalb auch nicht bis Kilometer 30 gekommen sind, sondern halt leider nur bis Kilometer 20 respektive 21. Und da, also langsam anlaufen, ja. In der Hoffnung natürlich auch, dass die Jungs länger durchhalten. Das hat ja nicht funktioniert. Zu meinem Erstaunen war die Gruppe, die vielleicht anfangs noch 15 Leute inklusive mir gezählt hat, zu diesem Zeitpunkt aber auch auf 3 Leute schon geschrumpft. Als ich mich umgedreht habe, dachte ich mir, wo ist der Rest von den Leuten eigentlich hin? Zumal ich dachte, wir wären größer, deshalb, weil die 2-9er-Gruppe, die Tom Gröschel gepaced hat, offensichtlich gar nicht angenommen wurde. Da ist, glaube ich, nur eine Person mitgelaufen. Und die kamen uns bei Kilometer 12, glaube ich, entgegen. Also Tom hat so sich selber gepaced hauptsächlich und ich glaube eine andere Person noch, oder waren es 2 vielleicht. Aber ja, und naja, wenn du halt dich bei Kilometer oder bei Halbmarathon irgendwie umdrehst und du bist alleine, dann ist es halt schon noch sehr lange, was man dann auch alleine bewältigen darf, auch für den Kopf. Und ja, also das ist ja was ich manchmal beneide. Ich habe tatsächlich ein bisschen in der Mediathek das ganze Rennen nochmal durchgeskippt, einfach weil ich auch die anderen Rennverläufe mich interessiert haben, zum Beispiel auch von Rabea Schöneborn, die ja letzte Woche bei uns zu Gast war, die meines Erachtens nach wirklich ein sehr gutes Rennen für die Bedingungen eigentlich abgeliefert hat, auch wenn ich weiß, dass sie nicht sehr zufrieden war. Wir haben uns auf einer kleinen sozusagen After-Race-Party noch gesehen zu späterer Stunde am Sonntag noch. Die hat das, glaube ich, noch sehr gut gemacht, aber da ist natürlich immer noch ein Vorteil da. Also 16. Platz ist jetzt kein grandioser Platz, sage ich jetzt mal, aber 16. Platz ist halt das Problem, dass halt nur 15 Leute vor dir sind und da ist halt dann viel Platz auf Berliner Straßen. Das heißt, das kann halt schon ein sehr einsames Rennen werden und das war es eigentlich so ab Kilometer 25 spätestens. Habe ich ab und zu mal noch 1-2 Leute getroffen, wo man vielleicht mal einen Kilometer nochmal zusammengelaufen ist, aber ja, also ab 30 ist es dann doch sehr, sehr zäh geworden und ich habe auf der zweiten Hälfte 3 Minuten verloren. Ich glaube 3 Minuten 6 Sekunden, wenn ich das richtig gerechnet habe. Also nicht geschafft, trotz noch langsamerem Anlaufen dieses Szenario zu verhindern. Ich habe aber dann auch natürlich im Hotel ausgiebig nochmal mit Renato gesprochen, auch nach der Pressekonferenz, der sich natürlich auch mit anderen Leuten ausgetauscht hat und anderen Trainern. Und habe dann ja gesehen, Bekele, 3. Platz, 5,5 Minuten verloren und so 4 bis 5 Minuten war eigentlich auch bei den Leuten, die vorne ihre Marschroute wie geplant durchziehen wollten, so dass das Normale, glaube ich, was man hinten raus verloren hat. Ich glaube, bei den Männern zumindest in den Top 20 gab es keinen Negativsplit. Das ist ja, glaube ich, dann schon ein Indikator dafür, dass es nicht, zumindest nicht Weltrekordbedingungen waren. Und bei der Pressekonferenz haben sie, glaube ich, auch noch gesagt, langsamster Berlin-Marathon seit 2009 oder sowas. Also ist schon eine Weile her.
Ja, da sind jetzt natürlich schon so viele Punkte drin, ja, die wir alle nochmal uns einzeln vornehmen müssen. Weil du hast gefragt, was hättest du anders machen können? Ich sag mal eine verwegene These. Du hättest anhalten sollen. Aber jetzt guckt Philipp mich relativ unschlüssig
an. Einmal zieh ich's durch, Ralf, weißt du? Einmal zieh ich's genau, dann durch.
Und kann sein Wasser, das er gerade getrunken hat, kaum bei sich halten vor Entrüstung und Entsetzen. Aber ich meine es total ernst und ich erkläre das gleich. Auch ich erkläre es erst gleich, ja, weil ich glaube, wir sollten euch alle mal mitnehmen, was das überhaupt heißt für Philipp und für mich im Marathon in Berlin. Weil der fängt ja nicht am Sonntagmorgen an, sondern, also jetzt mal abgesehen von der unmittelbaren Vorbereitung, die wir ja noch zu Hause machen, die auch schon nicht ganz unumfangreich ist, fängt die ja am Donnerstag an. Ja, weil spätestens da sind wir dann in Berlin. Ich bin mit dem Zug angereist, Philipp ist mit dem Auto angereist. Aber da ist ja schon für mich die erste Lern- und Kernfrage, die natürlich viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer da umtreibt. Wann anreisen? Wie anreisen und wie verhalte ich mich am Anreisetag? Also vorher laufen, nachher laufen, überhaupt laufen, nichts machen, wenn man so wie du, ja, was habt ihr gebraucht? 5 Stunden oder was? 6 Stunden?
Tatsächlich war es am vergangenen Donnerstag ziemlich gut mit dem Auto, also ich 4,5 Stunden etwa. Das schaffst du vielleicht schneller noch, wenn du fliegst. Ansonsten mit dem Zug schwierig von Regensburg, weil wir über Nürnberg ja fahren müssen und umsteigen. Und dann von Nürnberg aus bist du wahrscheinlich ähnlich unterwegs oder vielleicht sogar einen Ticken schneller. Aber ja, Auto ist eigentlich nach Flugzeug eigentlich fast das Schnellste von Regensburg aus.
Ja, und was machst du dann? Noch laufen, nicht laufen, spazieren gehen, essen, trinken, fröhlich sein?
Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie mein Programm die Tage dann aussieht noch vor Ort. Also zum Beispiel weiß ich ja, dass wenn ich bei einem deutschen Marathon am Start bin, zumindest oft, aber in Berlin zumindest fast die Regel, kann man eigentlich sagen, ja, zumindest am Freitag und so noch ein bisschen Programm ist. Und dann versuche ich immer tatsächlich den Anreisetag so entspannt wie möglich zu gestalten. Donnerstag war also bei mir ein Ruhetag. Ich habe quasi morgens noch einen Physiotermin zu Hause gehabt. Ansonsten galt der restliche Tag einer möglichst entspannten Anreise, weil ich dann gerne nochmal 2 Tage vom Marathon, man macht jetzt ja nicht mehr viel, aber einfach fürs Gefühl zweimal noch ein bisschen mich bewege und laufen gehe, um einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, zumindest so eine Grundspannung so ein bisschen in der Muskulatur zu halten. Also ich bin jetzt, gibt es andere, die schwören da vielleicht drauf, aber ich bin jetzt kein Freund, zum Beispiel die Tage vorm Wettkampf nichts zu machen. Es gibt ja manche, die sagen, ich brauche auch direkt am Tag davor einen Ruhetag. Ich mag das schon, wenn man so ein bisschen so ein gutes Feeling hat, wenn man sich beim Laufen trifft. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also wenn man so einfach, das muss nicht schnell sein, aber so ein gewisses gutes Laufgefühl einfach sich bewahrt. Und da reicht es teilweise 20, 30, maximal 40 Minuten zu laufen. Also ich bin am Freitag, glaube ich, ganz entspannt 40 Minuten gelaufen. Und ich glaube sogar am Samstag 20, 25, waren glaube ich 6 Kilometer, also ja, waren 25 Minuten dementsprechend wahrscheinlich easy, sage ich jetzt mal. Aber ich mache eigentlich den Anreisetag tatsächlich ganz gern frei.
Ja, weil das ist ja immer so eine Überlegung. Viele kommen dann ja an und denken, oh, direkt mal gucken gehen. Ja, aber das ist nicht ganz ohne, weil das lange Sitzen ja eine zusätzliche Wassereinlagerung in den Zellen nach sich führt. Also zumindest auf jeden Fall in den Beinen, die ja dann auch deutlich schlechter durchblutet sind, wenn man so lange sitzt. Dann ist schon die Frage, unterwegs sich bewegen. Ja, nein, vielleicht. Also du bist ja bekannt für den rechten Fuß heftig betätigen beim Fahren auf der Autobahn. Ich
Was
habe
soll das denn heißen? Also
da eine zuverlässige Quelle, du kannst dich da nicht rausreden.
entbehrt jeglicher Grundlage.
Die Quelle hat neben dir gesessen, also da kannst du vergessen, dass ich das glauben würde. Ja, und anhalten bist du wahrscheinlich auch ein ganz großer Experte, ne? Also nach 2 Stunden anhalten,
Auf jeden
25
Fall.
Minuten, ja, spazieren gehen und so, ne? Das ist
Kaffee, Käffchen geht immer. Ich bin ja
genau, ne?
großer Kaffeefreund. Also man muss sich natürlich die Anlässe suchen, warum man auf einem wunderschönen Rasthof in Deutschland anhalten möchte. Aber Kaffee ist ein ganz guter Grund, sage ich jetzt mal.
Und dann ist ja noch die nächste Frage, Kompressionssocken, ja, nein, warum nicht?
Boah, ich hab's zeitweise mal echt durchgezogen. Das liegt aber auch schon ein paar Jahre zurück. Das ganz regelmäßig gemacht. Bin ein bisschen davon abgekommen. Also wahrscheinlich, dem einen oder anderen mag das bestimmt auch was bringen. Ich hatte es dann immer nicht so den Eindruck, dass das jetzt so der ganz große Durchbruch ist. Vielleicht müsste ich auch mal wieder probieren. Was ich eher mache, ja, klingt jetzt nach Werbung, weil ist tatsächlich auch ein Partner. Aber das ist natürlich jetzt Next Level. Ich weiß, kann auch nicht jeder machen. Aber was ich dann lieber mache, bevor ich mir 4,5 Stunden die Kompressionssocken anziehe, dann nehme ich lieber diese Reboots mit. Und wenn ich im Hotel bin und entspannten Abend habe oder schon Abendessen hatte, dann stretche ich kurz auf dem Hotelzimmer so ein bisschen durch, bisschen kurz über eine Black Roll rollen, so die Basics mal für Mobilisation und lege mich dann, bevor ich schlafen gehe, noch mal eine halbe Stunde in diese Reboots rein, die ja den Stoffwechsel und die Durchblutung durch diese Druckkammern in dieser quasi Kompressionshose anregen. Und da hatte ich tatsächlich schon ein Gefühl, dass da was passiert und das Blut so ein bisschen in Bewegung ist auf jeden Fall.
Also ich bin ein Freund von den Kompressionssocken, vor allen Dingen, wenn es ans Fliegen geht, weil ich da schon das Gefühl habe, dass ich nicht so dicke Füße kriege. Also ne, einfach so ich habe das Gefühl, ich merke das, dass halt da so eine Wassereinlagerung schon so ein bisschen beginnt. Und dann eigentlich so an so einem Reisetag nochmal irgendwie kurz ein bisschen spazieren gehen, einfach nur ein bisschen bewegen. Ne? Also nicht lange, nicht eine Stunde irgendwie shoppen, sondern einfach nur mal so umpacken, ein bisschen Luft schnappen.
Das würde wahrscheinlich also sogar im Hotel gehen, oder Ralf? Also spazieren im Hotel, die Wege sind lang im Interconti.
In dem Hotel
da hätte man gehen, auch ein bisschen hin und her spazieren können.
Also tatsächlich war ich aber am Donnerstag noch drehen, ich ja nicht nur euch verfolgt habe, sondern auch einen ganz spannenden Ansatz vom späteren Zweiten bei den Skatern. Felix Reinen, ein extrem erfolgreicher Skater aus Darmstadt, der in diesem Jahr zum zweiten Mal versucht, seinen Traum zu verwirklichen. Und der Traum ist wie?
Weltrekord im Eisskaten. Eislaufen, Eisschnelllaufen. Eisschnelllaufen 1500 Meter. Ich habe keine Ahnung.
Aber ich habe einfach mal. Die Assoziation geraten. Ist gar nicht so schlecht, nur deine Konsequenz ist falsch. Ja, also der Philipp hat im letzten Jahr in der Corona-Zeit einen Stundenweltrekord aufgestellt in Geisingen. Das ist in den nördlichen Bodensee, also nördlich vom Bodensee, ein Skaterzentrum, also für Inliner, das inzwischen Weltruf hat. Da hat ein Mittelständler, eigentlich glaube ich sogar seiner Tochter, ein Skating-Center hingestellt. Wenn man es hat, soll man es machen.
Kurze Frage, also vielleicht spreche ich da für unsere ZuhörerInnen, Skating Center, also wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also wir reden jetzt schon, okay, Rundbahn. Also wir reden schon von einer Rundbahn, nicht beim Skaten hier Freestyle und sowas mit Halfpipe, sondern.
Nee.
Habe ich noch nie gesehen. Okay, ich kenne natürlich Eisbahnen und sowas, das kenne ich schon, aber ich habe das jetzt noch nie fürs Inline-Skating gesehen, okay?
Nee, also eine Inline-Skatingbahn gibt es auch nicht so viele von. Die meisten Inliner, die auf Bahnen trainieren halt draußen auf einer Asphaltbahn oder auf einer Betonbahn, je nachdem. Da werden auch im Wesentlichen die Wettkämpfe ausgetragen, sofern sie nicht Straßenwettkämpfe sind, also die dann tatsächlich auf der Straße stattfinden. Ja.
Umfang wie bei einer Eisschnelllaufbahn oder wie bei einem normalen Stadion?
Ein bisschen kleiner. Da gibt es auch keine Normierung. Da gab es dann auch tatsächlich noch Theater um die Länge der Bahn am Vorabend des Weltrekordes. Weil er dann halt seine Zahl ändern musste im Kopf und die Geschwindigkeit pro Runde. Das ist natürlich dann schon, wenn du da entsprechende mentale Vorbereitung gemacht hast und am Abend vorher sagt dir das Wettkampfgericht, ja, nee, die Bahn ist aber nur für XY. Ist auch eine Frage der Ausmessung. Ne? Also wo läufst du tatsächlich auf der Bahn? Das ist die ähnliche Frage wie beim Marathon auch. Wie lang ist eigentlich die Berliner Strecke ganz exakt bemessen? Ja.
Weil Ideallinie und so weiter.
Wir reden ja im Unterschied zwischen Kenenisa Bekele und Eliud Kipchoge über 2 Sekunden.
Ja.
Das ist halt sehr wenig. In Metern bemessen beim Marathontempo ist das sehr, sehr wenig. Ja, das heißt, wie viele Kurven darf ich abkürzen, damit die Strecke nicht mehr identisch ist? Ja, so, ne? Nochmal ganz kurz der kleine Exkurs. Diejenigen, die den Marathon in Gänze angehört haben in der Mediathek oder bei uns live im Fernsehen, die Abmessung wird von einer internationalen Organisation überwacht. Die schicken einen Abgeordneten zum Abmessen, wenn die blaue Linie auf die Straße in der Stadt, wo es stattfindet, in diesem Fall in Berlin, gemalt wird. Aber damit man eben diese eher idealisierte Linie dann eben auch bestenlistenfähig macht, nimmt man 1 Meter pro Kilometer dazu. Das heißt, ihr seid 42 Meter im Prinzip zu weit gelaufen. Aber eben
Skandal.
Ja, das ist schon mal ein Skandal. Ne? Offiziell.
Jetzt weiß ich, woran es bei mir am Wochenende gelegen hat mit der 2:15:01. Also bei 2:14:59, da wäre ich jetzt also anders drauf auf jeden Fall. Das hätte ich schon anders abgefeiert.
Oder?
Aber diese Zeit wurde mir geklaut. Ich werde mich bei Marc beschweren, ob wir da nicht nochmal hier auch wegen des Geldes nochmal nachfahren.
Aber du wusstest das mit den 42 Metern.
Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Also ich wusste, dass das ist tatsächlich für mich interessant. Deswegen bin ich gespannt. Also wie genau, was du da noch sagst zu World Athletics. Aber die Ideallinie, das ist mir ja klar. Die Ideallinie verläuft ja irgendwie immer so relativ mittig in der Straße, so oder so, weil natürlich das, glaube ich, für die Masse ausgelegt ist. Zumindest wurde mir mal sowas erzählt. Und natürlich bei 4 Stunden ist so eine, auch eine breite Straße halt relativ voll. Wenn du natürlich dann immer nur die innerste, die ideal, also innerste mögliche Wegführung nehmen würdest, dann ist natürlich für die Leute, die halt dann an der Straße außen laufen, der Weg ja viel weiter. Insofern ist es ja so eine Art Mittelwert. Und natürlich, wenn man links von dieser Ideallinie dann läuft, oder ja, je nachdem, wenn die Kurve natürlich rechts ist, rechts, spart man sich vielleicht ein paar Meter. Ich wusste aber nicht, dass da quasi pro Kilometer ein Meter so prophylaktisch dazugerechnet wird.
Doch, das ist eigentlich bei allen bestenlistenfähig ausgemessenen Strecken auf der Welt so. Mhm. Ja, das ist übrigens nicht World Athletics, sondern es darf eine davon unabhängige Organisation, AIMS? AIMS heißen die, die halt einen Vermesser dann schicken, der das Vermessungsprotokoll, das jemand von der Stadt Berlin macht, dann abnehmen. Das könnt ihr auch nochmal euch tatsächlich auf der Seite vom Berlin-Marathon, die hatten ein kleines Interview mit dem Typ, der in Berlin die Strecke vermessen hat.
Aha.
Also erstmal für alle, die da gelaufen sind, ihr seid mehr gelaufen. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid mehr gelaufen. Ne? Also jetzt mal davon abgesehen, ihr lauft ja sowieso mehr. Alleine die Abweichung zum Verpflegungstisch hin und zurück. Ja, das ist ja schnell. Lass es nur einen halben Meter sein. Bei 10 Verpflegungsstellen ist das aber, sind das eben dann schon ein paar Meter, ja. Und was sind 2 Sekunden? Weniger als das, ja. Also.
Absolut.
Ja. Deshalb ist auch eigentlich diese Fassung als Weltrekord irreführend. Weil alles andere in der Leichtathletik ist ja sehr exakt vermessen. Ja. Und dann zu sagen, ja, die unterschiedlichsten Parcours durch was auch immer, Wälder, Straßen, Städte, Landschaften, keine Ahnung, sind dann ein Maß für einen Weltrekord, ist halt nicht exakt, ist keine exakte Wissenschaft. Deshalb diese Annäherung und deshalb diese Festlegung über diese Organisation, die Vermessung macht.
Vielleicht hat Bekele auch nachverhandelt.
Drüber, ne? Dass du,
vielleicht
jetzt kommst du in ganz neue Dimensionen.
Vielleicht hat Bekele auch nachverhandelt oder zumindest versucht nachzuverhandeln vor 2 Jahren.
Also tatsächlich war das so, mit dem Menschen haben wir am Freitag noch gesprochen. Es gibt halt ja sehr viele, wie soll ich sagen, spezielle Menschen rund um einen Marathon. Ja? Und es gibt halt einen Professor, der sich damit auseinandergesetzt hat, wie unterschiedlich und wie vergleichbar entsprechende Strecken sind. Und der hat sich vor allen Dingen vorgenommen, wie ist denn die tatsächliche Laufdistanz gewesen, die Kipchoge in Berlin beim Weltrekord zurückgelegt hat und die Kenenisa Bekele bei seinem besten Marathon 2019 zurückgelegt hat.
Und ist das Helmut Winter?
Er ist der festen Überzeugung, dass Bekele der schnellste Marathonläufer nach dieser Rechnung ist, weil es 2019 noch eine Besonderheit gab, und zwar eine auf der Strecke befindliche Baustelle. Und die wurde praktisch so umgangen mit einem Bogen. Und allein dieser Bogen ist weiter als 2 Sekunden.
Krass. Ja. Ist das derjenige, der auch sonst die Zeitmessungshochrechnungen mitbetreut? Also Helmut Winter oder?
Nee, das ist der, glaube ich, nicht. Nee.
Okay. Danke.
Ja, aber das war halt eine Diskussion im Vorhinein. Und deshalb haben wir auch uns die Strecke tatsächlich nochmal sehr genau vor Augen geführt. Das ist dann halt sowas, was wir dann in den Tagen davor noch machen. Ja, also solche Diskussionen führen wir da permanent mit Menschen, die sich mit Laufsport, mit Marathon und mit diesem speziellen Marathon in Berlin, da gibt es noch eine Menge mehr Sonderheiten, befassen. Und das sind dann halt auch unsere Befassungen. Ja, weil ich sage ja, das ist Weltrekord. Ja, was ist das jetzt genau? Ja, 42,195 ist eine ziemlich genaue Bezeichnung, aber absolut. Ihr seid schon mal 42,2 gelaufen. Ja, weil ihr eben 42 ja. Meter auf jeden Fall drauf hattet, die habt ihr alle drauf gehabt, ohne dass ihr das wusstet. Es ist auch, normal ist es kein so großer Unterschied, aber jetzt überlege, du schaffst die Olympianorm um 2 Sekunden nicht.
Hast du, ja, also ist natürlich dann extrem bitter. Kann ich mich natürlich jetzt besser reinversetzen als in das Weltrekordthema, aber wahrscheinlich auch wenig Handhabe.
Es geht ja immer um kleine Unterschiede zu bestimmten Grenzen.
Genau,
du hast 2:15:01, ja, und du hättest jetzt unter 2:15 laufen müssen.
Genau, dann Ja, genau. Oder jemand, der unter 3 Stunden bleiben möchte. Also das ist natürlich dann schon ärgerlich, aber ja, ist natürlich irgendwo Teil des Marathons, ne? Natürlich lässt sich so eine Strecke nicht so exakt vermessen wie 400 Meter im Stadion. Aber deswegen weiß oder vermute ich mal, war am Anfang auch dein Hinweis, dass das mit Weltrekord so ein bisschen missverständlich sein kann, sage ich jetzt mal. Du hast wahrscheinlich abgehoben darauf, dass man das auch Weltbestzeit nennen könnte,
Ja,
vielleicht wahrscheinlich besser.
das war es ja auch sehr lange. Es gab sehr lange keinen offiziellen Weltrekord im Marathonlauf, sondern es
Okay.
gab eine Weltbestzeit. Das ist
Okay,
dann halt
okay.
irgendwann geändert worden. Das sind aber eher aus meiner Sicht eher Marketinggründe.
Marketinggründe, glaube ich
Naja,
auch.
weil man dann
Ist
sagen
halt
kann, ja,
griffiger.
yeah, Weltrekord, weißt du, das
Ja.
wir sind jetzt von Felix Rein gekommen. Die Geschichte erzähle ich gleich noch zu Ende. Das ist ja halt ein ganz starkes Motiv, was die Veranstalter in Berlin sehr weit in den Vordergrund rücken. Und ich habe ja in der Übertragung schon deutlich gemacht, mir passt diese Fokussierung auf Weltrekord überhaupt nicht. Ja, da gibt es ein paar Gründe dafür, die kann ich auch gleich auch nochmal auseinanderlegen, weil ich glaube, das zerstört die Leichtathletik und das zerstört auch die Übertragung und auch die Herangehensweise an große Laufereignisse. Nochmal ganz zum Felix, also tatsächlich hat der zum zweiten Mal in seiner Karriere, und der ist nicht mehr ganz jung, der hat auch schon eine 3 vorne, den Doppelpass geschlagen zwischen Inlineskaten und Eisschnelllauf. Warum macht er das?
Wow.
Weil Inlineskaten nicht olympisch ist und er den olympischen Traum hat, seit seiner Kindheit. Beim ersten Mal ist er von dem damaligen Sportdirektor des Eisschnelllaufverbandes aus dem Kader geworfen worden. Und wenn du nicht im Kader bist im Eisschnelllauf, hast du eigentlich aufgrund der Trainingssituationen, es gibt nur wenige Zentren, wo man das betreiben kann, Klammer auf, in Deutschland schon relativ viele, mit Berlin, Erfurt, Insel und in Teilen noch Grefrath. Aber du musst dann schon da in der Nähe sein, sonst hast du eben keine Chance. Und dann ist er rausgeworfen worden und dann war sein Kindheitstraum praktisch schon passé. Und dann ist er dieses Jahr nochmal angesprochen worden von einem Trainer, der jetzt in Berlin ist, ein Franzose, der auch aus dem Inline-Sport kam, daher kannten die sich noch, und jetzt eine Trainerstelle in Berlin hat, eine verantwortliche Trainerstelle, und der hat ihn gefragt, hey, hast du nicht nochmal Bock? Und er hat sofort gesagt, ja klar. Und er ist Zweiter geworden, hat bei der letzten Ausgabe 2019 den Berlin-Marathon gewonnen. Und ist jetzt Zweiter geworden hinter einem sehr, sehr guten Freund von ihm und Trainingspartner. Der heißt Bart Sphinx. Der hat, glaube ich, zum 4. oder 5. Mal den Berlin-Marathon gewonnen. Und der ist ein Weltklasse-Eisschnellläufer. Also ganz, ganz vorne, ja, so mit Medaillengewinnen und sowas, ja. Und Felix ist jetzt gerade in Insel und also der ist direkt von Berlin nach Insel und macht jetzt den Eislehrgang und hat in 3 Wochen am letzten Oktoberwochenende die deutschen Meisterschaften. Da muss er sich für die Weltcups qualifizieren, sonst ist der Weg unglaublich schwer. Aber wenn er das schafft, dann folgen die Weltcups in Nordamerika, wo man auf höher gelegenen Bahnen sehr schnell laufen kann. Dann ist die Chance ziemlich gut, dass er sich doch noch den Traum von den Olympischen Spielen erfüllt. Und das begleite ich filmisch. Und da haben wir dann am Donnerstagabend in Berlin angekommen, noch schnell mit ihm gedreht, was sehr angenehm war.
Das glaube ich. Kurze Frage nochmal zu seiner Paradestrecke im Eisschnelllauf. Die liegt wo?
Hat er nicht.
Ah, da läuft alles, von Sprint bis Langstrecke quasi so.
Nee, so ist es nicht mehr. Tatsächlich war das ja mal in den 80ern noch möglich.
Ja.
Aber das geht nicht mehr, sondern du musst halt dich auf eine bestimmte Richtung zumindest committen. Und seine Chancen liegen über 5000 Meter im Massenstart. Das ist halt von der Dynamik ähnlicher zu den Inline-Rennen hin, ja, weil die Inline-Rennen ja auch in der Regel mit vielen Leuten stattfinden und dann
Ja.
macht man daraus einen Sprint. Und in der Teamverfolgung. Ja, also wo die
Okay.
dann versuchen wollen, in der Teamverfolgung sich zu qualifizieren. Da qualifizieren sich aber nachher für Olympia nur 8 Nationen. Das heißt, da sich dafür zu qualifizieren im deutschen Team ist weniger das Problem, sondern eher, dass sich das Team dann tatsächlich durchsetzt, weil es sind eben erstmal.
International durchsetzt.
Oder sind nur 7 plus China, ja, als Ausrichter.
Das klingt spannend. Wo wird man denn das sehen, was du drehst, Ralf?
Im Hessischen Rundfunk und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass es im Rahmen des Wintersports auch mal im ersten laufen wird.
Also Leute, könnt ihr euch schon mal vormerken. Übrigens habe ich auch schon direkt hier die natürlich Berlin-Marathon-Übertragung in der ARD-Mediathek hier nochmal in die Shownotes rein gepostet, zumindest den ersten Teil. Ich glaube, wenn ihr da dann drin seid, könnt ihr auf alle weiteren Teile der Übertragung, ich glaube, es sind 4 oder 5 Stücke.
Ja, es gibt Stücke, weil das dann leichter hochzuladen ist. Ne?
Genau, könnt ihr euch dann nochmal angucken, falls ihr das denn möchtet. Ja, ansonsten haben wir jetzt ja natürlich gehört, wie es bei Ralf losgeht.
Lass mich noch kurz den Donnerstag, damit ich den Donnerstag schon mal abgehakt habe.
Genau, weil wir wollten dann zum Freitag übergehen. Ne? Genau, also dann gehen wir zum
Donnerstag
nächsten Tag.
Hattest du ja noch nicht deinen Auftritt, sondern Donnerstag ist ja traditionell der Tag der Frauen bei der Pressekonferenz.
Richtig, richtig. Ja?
Und zum Glück musste ich keinen Puls kriegen bei der Pressekonferenz, weil ich nicht
hast
da war.
Hast du doch, oder?
Weil ich nicht da war.
Ja, okay, weil du nicht da warst. Du hast sozusagen in Abwesenheit Puls bekommen.
Ich habe nachträglich in Abwesenheit noch Puls bekommen. Und zwar richtig, liebe Leute. Ich könnte euch das nicht vorstellen. Ich kann mir sehr genau vorstellen, wie ich da abgegangen wäre. Und es wäre sozial auffällig gewesen. Das kann ich euch auch versichern. Jedenfalls hat der Moderator die einzige deutsche Frau, die da auf dem Podium saß, nämlich Rabea Schöneborn, verwechselt. Und nicht etwa mit ihrer Zwillingsschwester Debbie, was ich sofort sagen würde, geschenkt. Ja? Da soll mir keiner erzählen, dass das nicht schon mal jemand passiert sei, dass er eine eigene Zwillinge verwechselt hat, geschenkt. Nein, er ging relativ jovial auf die Dame, die da saß und offensichtlich Rabea Schöneborn war, zu und sagte, ja Mensch, wir haben jetzt letzte Woche noch im Fränkischen getroffen, bei diesem Zehner da auf dem Rundkurs. Schweigen, Schweigen, Schweigen. Rabea, fragendes Gesicht. Fränkisches, 10 Kilometer, Rundkurs. So Deutsch, der hat sich verwechselt. Mit Alina Reh.
Ja, das ist schon
also ganz
unangenehm.
Entfernt. Im Gegenlicht naja. und bei Bodennebel.
Das ist jetzt aber schon sehr, wie soll ich sagen, ihm entgegenkommt noch. Also
ja gut, aber sagen wir mal, jetzt, wir reden jetzt nicht über eine sehr klein gewachsene Blondine und eine größere dunkelhaarige mit Locken. Also die haben schon.
Nee, der gemeinsame Nenner ist, es sind beides Frauen und beide Frauen laufen. Das ist natürlich auch schon, kann natürlich auch ausreichend sein für den einen oder anderen Experten in der Szene. Aber dann ist trotzdem die Frage, ob das alles so richtig ist.
Also wir reden jetzt hier immer wieder, ach komm, nee, ich möchte mich nicht aufregen. Also es war jemals ein hochnotpeinlicher Moment, wo ich nicht dabei war. Zum Glück nicht dabei war. Aber es wurde mir live in den Zug, ja, ich bekam eine Live-Schilderung in den Zug und schon da musste ich mich so aufregen im Zug sitzen, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das war Wahnsinn. Ja, zum Glück ist Philipp P. am nächsten Tag einwandfrei identifiziert worden.
Selbst ja, in der Pressekonferenz. Ich war überrascht. Ich habe mich auf alles gefasst gemacht, als was auch immer ich vorgestellt werde. Aber das hat dann tatsächlich ja einigermaßen hingehauen, wie immer halt solche Pressekonferenzen sind. Da können wir auch vielleicht noch drauf kommen. Wie ihr ja wahrscheinlich gehört habt in der letzten Folge, haben Ralf und ich uns direkt nach meiner Ankunft sozusagen noch getroffen in der Hotellobby, sowohl Intro und Outro aufgenommen. Wir haben ja schon erklärt, warum ich in der letzten Folge das erste Mal übrigens, glaube ich, sonst eigentlich nicht vertreten war. Da gab es ja Anfang letzter Woche noch ein paar, naja, sagen wir mal, Problemchen mit meinem Blutbild, die noch auszuräumen waren. Und zum Glück ist da natürlich auch nichts gesundheitlich Bedenkliches dann festgestellt worden. Das ist natürlich einmal das Wichtigste. Ja, hätte man sich trotzdem sparen können, aber rechtzeitig noch angekommen. Und dann auch direkt mit Ralf zumindest noch kurz was aufgenommen, damit meine Stimme nicht komplett fehlen muss in der vergangenen Folge. Ja, ansonsten, Ralf, Freitag Pressekonferenz bei mir, das ist ja immer so diese Abfolge Ladies First, donnerstags meistens und freitags dann die Männer. Ich bin ja in Berlin schon häufiger und auch natürlich bei anderen Marathons da auf so einem Podium gesessen, ja meistens auch mit wirklich sehr, sehr, sehr viel besseren Leuten, sage ich jetzt mal, egal ob das Elliot oder Bekele oder sonstige Leute sind, auch in dem Fall Guy Adola, aber jetzt aus einer journalistischen Sicht, also ich kann natürlich jetzt meine Eindrücke von diesen PKs mal wiedergeben und da saß ich jetzt bei einer Menge schon in meinem Leben. Der Mehrwert für euch Journalisten, ich meine, ihr müsst das ja irgendwie wahrnehmen, um euch auf eure Übertragung im Fernsehen vorzubereiten oder vielleicht andere Leute, um dann Artikel darüber zu schreiben oder was auch immer. Aber ist das noch so ein Relikt aus vergangenen Zeiten und man zieht es einfach durch, weil das ist irgendwie so, gehört halt dazu zum Protokoll. Der Mehrwert, den man daraus mitnimmt, ist der so hoch? Also ich muss ja sagen, ich lehne mich jetzt schon mal weit aus dem Fenster, man könnte die Protagonisten austauschen und das Wording wäre so in 90% der Fällen sehr ähnlich, so sinngemäß, yes, I'm happy to be here, I'm very fit, I'm going for the world record. So das ist so halt...
Jetzt machst du dein Englisch schlechter, als es war auf der Pressekonferenz.
Braucht ihr das noch? Braucht ihr noch diese Pressekonferenz, damit ihr euch gut vorbereitet fühlt für Übertragungen?
Inhaltlich nein. Also es geht da um was anderes. Aber ich gebe dir recht, die Form der Pressekonferenz, die wir jetzt da am Wochenende erlebt haben.
Mehrwerte, Fragezeichen?
Da muss mir jemand schon mal den Mehrwert sehr genau erklären, der dadurch entsteht. Also aus meiner Sicht, was sollte bei einer Pressekonferenz rauskommen? Sollte ein inhaltlicher Mehrwert entstehen? Sollte ein Anreiz entstehen, um Artikel zu schreiben, um Social Media Content zu gewinnen, alles das, was damit zu tun hat. Das heißt, ich muss irgendeine Option haben, dass da Dinge preisgegeben werden oder gezeigt werden oder ersichtlich werden, die ich so vielleicht noch nicht lesen konnte. Ja, jetzt gibt es natürlich durchaus auf unserer Seite, also auf der Journalistenseite, sehr, sehr unterschiedliche Vorbedingungen. Ja, das heißt, für mich ist jetzt ja der schnelle Abdruck völlig irrelevant und uninteressant. Ja, das heißt, alles, was jetzt mit irgendwie einer Tagesschlagzeile zu tun hat, interessiert mich 0,0. Ich interessiere mich ja für das, was dahinter steht. Ja, also wie gehen die an den Marathon heran? Ja, was ist zu Hause von Familiensituation, Trainer, Anreise, Ernährung, ja, alles das bis hin zu Talismännern und so einmal das ganze Programm. Das wird natürlich 0,0 da abgefragt. Dafür ist da auch gar nicht der Rahmen. Ja. Das heißt, normalerweise ist es so, dass wir inzwischen, zumindest an die deutschen Veranstalter, alle so weit haben, dass wir sagen, okay, das da vorne ist eure PR-Veranstaltung für euer Ereignis. Aber wir brauchen anschließend noch ein 1-zu-1-Gespräch mit den jeweiligen Menschen. Ja. Das war in diesem Jahr abgesagt, weil das halt aufgrund der Corona-Situation halt auch in der Pressekonferenz oder in dem Pressekonferenzsaal so nicht möglich war, weil normalerweise würde man sich ja mit den 3, 4, 5 Top-Athleten dann an unterschiedliche Tische setzen und das dann machen. Entstanden ist das mal irgendwann bei einer Weltmeisterschaft, ich muss jetzt mal nachdenken, weil das war, ich glaube es war 94 oder 98, eins von beiden. Da haben das die Niederländer zum ersten Mal gemacht. Die sind halt weggegangen von ihrer klassischen Pressekonferenz. Da sitzen halt auf einem Podium irgendwie 5, 6 Leute rum und es werden sinnlos Fragen gestellt und gestanzte Antworten, die niemanden weiterbringen. Ja, und die haben halt sich direkt mit dem gesamten Kader, ne, im Training allerdings noch, also im Trainingsbereich, eine Woche vielleicht vorher, den gesamten Kader an Tische gesetzt und du konntest als Journalist rumgehen und Gespräche führen. Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Und wie gesagt, normalerweise machen wir das auch so. Das hat diesmal nicht so stattgefunden. Deshalb haben wir im Anschluss an die Pressekonferenz mit Bekele nochmal ein abgesetztes Interview geführt, auch ein längeres abgesetztes Interview geführt. Mit Guillet heißt er übrigens, Guillet Adola ebenfalls, was schon sehr schwierig ist. Da kommen wir noch zum anderen Punkt gleich. Und mit dir hatte ich mich 1, 2 Minuten im letzten halben Jahr mal unterhalten.
Ja. War gut, dass wir uns 1, 2 Mal noch zusammen telefoniert haben, damit du auf dem aktuellen Stand warst.
Also, aber ne, verstehst du so, ja? Und ja. Natürlich habe ich auch eine Win-Win-Situation bei unserer letzten Folge mit Rabea genutzt, ja, weil ich habe mich eine Stunde lang mit ihr unterhalten. So, und dann habe ich natürlich jetzt auch für meine Reportage schon eine sehr, sehr gute Basis. Dennoch ziehe ich aus dieser Pressekonferenz ein paar Sachen, die aber eher im unmittelbaren Eindruck sind. Ja, und das hat mir am Sonntag bei der Reportage dann tatsächlich, es ist immer so, man nimmt immer irgendwas mit, man muss nur genau aufpassen und gut hingucken. Ich habe ja die Angangszeit, die dann nachher gewählt wurde, einordnen können, weil Kenenisa Bekele am Freitag in der Pressekonferenz ja im Nebensatz praktisch, ja, die 61 als Halbmarathon-Durchgangszeit so vor den Latz geknallt bekam. Und er hat darauf, weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, ja, er hat darauf ja unmittelbar reagiert und gesagt, no, that's too fast. Das war ohne Nachdenken, das war auch keine Frage in dem Sinne, sondern er hat direkt, ist er dazwischen gegangen, hat gesagt, no, that's too fast. An der Stelle wusste ich, Sekunde mal, irgendwas behagt ihm daran nicht. entweder hat das nicht drauf oder er ist wirklich der Überzeugung, dass es zu schnell ist für die Anfangspace. Ja, ja, und ich bin im Moment bei der zweiten Lesart. Ja, dann kam das Technical Meeting am nächsten Tag und herauskam, sie laufen 61 an. Da habe ich mir schon gedacht, was ist denn das jetzt für eine Herangehensweise? Und jetzt sind wir wieder bei der ausschließlichen Fokussierung auf Weltrekord. Sie haben ihn dazu getrieben. Sie haben ihn dazu getrieben, in 61 anzugehen. Und die Bedingungen am Sonntag waren 0,0 geeignet, um in 61 anzugehen. Das heißt, die hätten auch am Sonntag nochmal, meiner Ansicht nach, sogar auf 62 gehen sollen. Oder auf 61, 45, was immer. Das klingt jetzt nach wenig, aber das ist ein substanzieller Unterschied. Ja. Und der Rennverlauf war dann halt auch nochmal ganz anders. Ja? Der hat sich dann nochmal anders dargestellt, da können wir gleich nochmal drauf kommen. Aber und alleine dieses unmittelbare Ablehnen der 61 hat mir für Sonntag ja, dann wirklich einen tollen Ansatzpunkt gegeben, um authentisch schildern und verstehen zu können, was der da gemacht hat dann nachher. Also es ist wirklich nur auf der Ebene. Ja, und genau. Um das zu vervollständigen, Guy Adola spricht halt so schlecht Englisch, dass er einen Dolmetscher braucht. So, wenn ich einen Dolmetscher habe, der erst meine Frage in Äthiopisch umsetzt, den dann in Äthiopisch fragt, der antwortet in Äthiopisch und dann wieder zurück in Englisch und so weiter, da bleibt nicht
was
mehr sehr viel
noch, übrig. Was wird da noch transkribiert quasi? Also wie viel von der echten Aussage kommt am Ende eigentlich überhaupt an?
Ja. Aber und tatsächlich haben wir uns auch, auch mit dem, das hat in dem Fall Jan Fitschen gemacht, weil wir uns dann halt aufteilen. Hat tatsächlich der Jan mit dem nachher nochmal gesprochen, mit dem Dolmetscher. Das ist dann halt ein sehr, sehr zäher Prozess. Und der ist zum Beispiel gar nichts für diese Bühne da oben. Ja, du quälst den armen Kerl doch da oben. Ja, der kann weder eurer Diskussion folgen, ja, in keiner Sprache, noch kann er selber eine Auskunft geben. Der sitzt da oben, es ist hochnotpeinlich. Warum sitzen diese armen Jungs da oben? Also die würde ich direkt da
Werbebanden, also
aber man kann, die Fotos kannst du ja trotzdem machen.
Ja, ich weiß.
Niemand sendet irgendeinen Ausschnitt von dem, was da passiert ist mit Adola. Niemand.
Nee, also ich glaube, es gab, irgendjemand hat mir gesagt, dass die PK, glaube ich, live übertragen wurde auf YouTube, für wen auch immer. Ich weiß nicht, wie viele Leute das dann effektiv gucken. Also, wie gesagt, der Mehrwert von solchen PKs im Inhalt ist, glaube ich, schon eher überschaubar. Du hast natürlich recht, wenn man vor Ort ist, vielleicht am besten ja im gleichen Raum, kann man sicherlich hier und da durch genaue Beobachtungen da schon nochmal genauere Eindrücke gewinnen. Aber ansonsten bin ich inzwischen auch manchmal der Meinung, ja, ist normal, gehört bei mir auch zum Job dann irgendwo so dazu, aber also man geht halt dann da runter und denkt sich, ja gut, wenn es jemandem geholfen hat, schön, aber ich weiß jetzt auch nicht, was das jetzt, ob das jetzt so wichtig war. Und tatsächlich, ja, das stimmt, in den früheren Zeiten, genau, da gab es dann noch eher diese Möglichkeit für 1-zu-1-Gespräche oder in diesen Roundtables. Klar, gut, das gab es jetzt durch Corona nicht, wobei ich nicht weiß, was da der genaue Grund für war, weil die Journalisten, nehme ich jetzt mal an, mussten ja trotzdem wahrscheinlich, um überhaupt in diese Blase des Hotels kommen zu dürfen, ja wahrscheinlich ein ähnliches Prozedere durchlaufen, also
ja, 3G-Regel und Test. Ja, jetzt auch die Stühle Test davor, um die Kapazität in dem Raum haben zu können, haben sie ja da eben auch diese 1,5 Meter Abstandsregel eingehalten. Ja. Dann müsste man ja eben auch in so einem Roundtable-Gespräch 1,5 Meter einhalten, was man gut, natürlich dann eher nicht machen würde.
Ja, das stimmt.
Also das war jedenfalls der Situation geschuldet. Aber dann organisiert es irgendwie anders. Es ist jedenfalls machbar. Hoffentlich ja dann nächstes Jahr auch wieder unter normalen Umständen machbar. Aber nur dann bringt einen so eine Pressekonferenz wirklich weiter. Sonst ist es Pillepalle. Und dann aber nochmal, ne? Mir hat allein diese schnelle, spontane Einlassung von Bekele hat mir dann am Sonntag schon sehr geholfen. Weil ich wusste, was in seinem Kopf abgeht. Oder ich habe geahnt, was in seinem Kopf abgeht.
Absolut, ja, auf jeden Fall. Ja, gut, Freitag dann vielleicht noch ergänzend bei mir. Viel stand tatsächlich nicht mehr an. Also ich hatte noch mal einen Physiotermin, glaube ich, vor Ort. Das ist eigentlich immer ganz nett, so mal ein bisschen Beine auflockern und ausstreichen lassen. Und dann vielleicht natürlich auch noch die angenehmen Seiten ein bisschen nutzen zu können, als in dem Fall Adidas-Athlet und eine Einladung, wenn man dann schon nicht nur die Frau, sondern auch noch zwei Freunde dabei hat, dass man in einen Store kann, der nicht weit weg war, nämlich im Bikini Berlin ist ja aktuell ein Pop-Up-Store von Adidas quasi, weil der große Store an der Townsendstraße ja immer noch renoviert wird. Und das ist natürlich nicht schlecht, wenn man da, ich sag mal, ein gewisses Budget, ich nenne jetzt nicht die Summe, aber es ist immer ein relativ großzügiges Budget, so verschoppen kann natürlich. Und da denke ich mir natürlich immer, ich muss es ja nicht Verschoppen, mir mangelt es jetzt nicht an Schuhen und sonstigen Produkten, aber es ist natürlich für die anderen Leute, die da mit dabei sind, ja irgendwie auch mal ganz cool und so ein bisschen VIP-Experience, sage ich jetzt mal, für den Inner Circle ist ja auch nicht verkehrt. Übrigens soll ich dir ausrichten, Ralf, indirekt, weil ich hatte Montag nochmal ein Adidas-Meeting, ob du eigentlich irgendwas von Adidas brauchst, das darfst du jetzt wahrscheinlich im Podcast als, du bist jetzt hier nicht als Journalist in dem Sinne, dass du für die ARD arbeitest, aber
Ich habe was, was ich dringend brauche.
Ja, gib mir Bescheid nach der Sendung oder du darfst auch gerne in der Sendung sagen.
Ja, ich sag's jetzt direkt. Hat Adidas eigentlich auch Grubenlampen?
Da müsste ich nochmal genau recherchieren. Ich
habe keine zu Hause. Das ist aber erst meine Erläuterung zu meinem Lauf gestern. Ich bin gestern laufen gewesen. Ja. Übrigens, der Freitag war für mich dann natürlich noch lange nicht vorbei. Wir haben freitags dann die Redaktionskonferenz. Das heißt, da sehen wir uns dann oder hören uns mindestens, also normalerweise in Person haben. Aber in diesem Fall haben wir es eben auch als Schalte gemacht, was mir auch sehr recht war wegen der Reisen dann in Berlin, die ja doch immer einfach ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Da haben wir dann nochmal ein Meeting mit den Redakteuren aus Berlin und aus der Bundesrepublik, mit allen Leuten, die beteiligt sind. Also Jens-Jörg Rieck, mein Kollege, der auf dem Motorrad unterwegs war. Dann Jan Fitschen, Denis Krebs, die für mich als Rechercheurin mit in Berlin war, Regisseur und so weiter und so weiter, Produktionsleitung. Und dann werden halt alle Dinge nochmal durchgesprochen. Ja, da wird zum Beispiel nochmal der komplette Ablauf durchgesprochen. Und dann im Zweifel nochmal fokussiert, sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, dann kommt halt die Frage, ja, was hat Bekele in der Pressekonferenz gesagt? Ja, und da habe ich gleich gesagt, also auf Weltrekord läuft der nicht.
Ja, zu weil, schnell.
Verstehst du das? Ja, auch das nehme ich ja dann mit aus dieser Besprechung. Ja,
klar.
Und da habe ich dann auch gesagt, geht mal davon aus, dass es auch eine Option gibt, dass bei 30 Kilometer der Kollege aussteigt. Und wenn wir das Rennen nachher gesehen haben, diese Option war ja jederzeit da. Ja, weil da musst du erstmal weiterlaufen an der Stelle, wo er da war. Ja, also da habe ich auch zwischendurch gedacht, okay, jetzt zieht dann im Kopf ja auch diese Option. Die Option heißt, dass er noch in New York läuft.
Ja? Natürlich wird er an New York gedacht haben. 100%. In der Phase des Rennens, 100%.
Ja. Ja, und da habe ich dann auch gesagt, so, was ist denn unsere Erzähllinie, wenn Bekele aussteigt bei 30 Kilometern? Ja, da müssen wir uns ja halt auch als Fernsehschaffende, was ist denn unsere Storyline? Ja. So, und im Prinzip ist ja auch eure Storyline, also deine und die von Rabea, viel zu schmal.
Klar, natürlich. Ja,
weil was ist denn, wenn ihr beide, aus welchem Grund auch immer, nach 30 Kilometern oder nach 20 Kilometern aussteigt?
Dann habt ihr noch viel Marathon zu übertragen, mit nicht so viel Marathon zu erzählen.
Da haben wir noch sehr viel Marathon zu übertragen. Ja.
Ja.
Also ne, deshalb, das sind halt auch so Diskussionen, die ich dann halt mit anderen Kollegen führe, an so einem Freitag dann halt noch mit dem Renndirektor und so weiter. Ja, also wie baut man eine zweite Ebene auf? Wie kann man Situationen entstehen lassen, dass halt zum Beispiel auch bei euch entsprechend Konkurrenz da ist, also ein Rennen da ist, ja, mehr einfach Masse da ist, ja. Weil ich meine, wenn du jetzt in deiner Gruppe noch mit zwei oder drei anderen Deutschen, die Situation hatten wir ja letztlich in Valencia. Ja, genau. Das war ja dann ein echtes Ausscheidungsrennen. Das war ja auch die emotionale Fallhöhe, die dich halt ganz anders mit deiner Bestzeit auseinandersetzen lassen als jetzt.
Ja, ja. Ja.
Und das hat dich ja dazu geführt. Aber das ist ja genau etwas. Überleg mal, den Marathon wirklich mit einer guten Qualität, also so wie wir das machen würden, übertragen im ersten deutschen Fernsehen. Der hat viel mehr Ebenen, ja, und viel mehr Reizebenen, auch für Zuschauer, als, wir laufen Weltrekord.
Absolut, auf jeden Fall.
Also das Weltrekord, auch wenn relativ viele in den letzten Jahren gefallen sind, es ist immer noch die ganz außergewöhnliche, die einzigartige Leistung. Und das, man kann jetzt nicht jedes Jahr in Berlin sagen, was machen wir? Ah, wir machen Weltrekord. Ja, ich finde das auch langweilig, ehrlich gesagt. Weil wer jetzt mal von unserer Community, jetzt sagt ihr mal, jetzt in dieser Sekunde, wie ist der Weltrekord im Marathonlauf der Männer und der Frauen? So, bei den Frauen tue ich mich schon schwer. 2,14 Watt.
Sekunden könnte ich dir nicht sagen. Also
so geht es nämlich los. Weißt du, wir als super schwachsinnige Nerds, ja, wissen schon das nicht. So, und jetzt, das ist jetzt mein Motiv für eine sehr große Allgemeinheit in Übertragung bundesweit in der ARD. Das kann nicht sein. Das greift zu kurz.
Ja. Ja, also Das ist natürlich vielleicht, sage ich jetzt mal, ich will es jetzt nicht hier als Bewertung verstanden wissen, aber ich meine, für Berlin als, wenn man jetzt sagen, Fernsehübertragung, Storyline, ist halt nun mal der Weltrekord so ein Dauerthema, was halt irgendwie immer gespielt wird oder immer gespielt werden soll, mangels was auch immer. Ich weiß nicht, ob man überhaupt sich mal damit intensiv auseinandergesetzt hat, sich was anderes zu überlegen. Wenn du jetzt schaust, zum Beispiel so ein Marathon wie New York, wo jetzt ja Bekele als nächstes starten wird, da geht es nie um Weltrekord. Natürlich auch aufgrund der besonderen Gegebenheiten mit der Strecke und so weiter. Aber trotzdem würde ich mal sagen, ist doch New York immer spannend. Also, weil die Konkurrenzdichte halt extrem hoch ist. Es ist halt mehr so ein Championship-Style-Race, sage ich jetzt mal, ne? Also, gibt keinen Pacemaker. Dafür ist das Feld in aller Regel extremst gut besetzt. Die haben auch immer sehr viele Local Heroes dabei, sprich Amerikaner sind immer nicht nur einer, nicht nur zwei, sondern da sind oft 5, 6, 7, 8 Top-Namen da. Und da wird auch versucht, so diese Mischung zu ganz bewusst zu kreieren. Und New York, Boston ist ja das gleiche in Grün, kann man sagen. Von der Ausrichtung finde ich immer extrem spannend. Und eigentlich auch irgendwo egal, ob die dann da in 208 gewinnen oder in 212 oder von mir aus in 206 oder so. Aber wobei 206 ist, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht, was der Streckenrekord ist in New York. Das wäre schon zu schnell, glaube ich. Aber nee, der ist ja
der
egal.
Ist schneller. Der ist schneller. Der ist irgendwo sogar bei 204 inzwischen.
Ah, okay, haben sie sogar bei 204. Aber ist eigentlich, ja, für den Unterhaltungswert und Spannungsgrad der Übertragung ist es dort zumindest offensichtlich nicht so entscheidend, mit welcher Zeit am Ende gewonnen wird. Auch, ich erinnere an Shalane Flanagan, die ja jetzt in Berlin auch war und vorhat jetzt alle 6 Major-Marathons, zumindest den Tokio-Marathon, glaube ich, noch virtuell jetzt in wie viele Wochen? 4 Wochen zu machen, glaube ich. Die hat ja New York schon mal gewonnen.
Und, die läuft in London.
Die läuft in London und läuft dann alle anderen auch noch. Also ja, ja. Boston, genau, die macht jetzt 6, glaube ich, 6 Majors.
6 Majors in 6 Wochen.
In 6 Wochen, okay, genau. Aber die, wie gesagt, easy. In New York hat die sich schon mal unsterblich gemacht für US-Amerikaner.
Ja, übrigens, das noch als kleine Ergänzung zu Shalane Flanagan. Die ist halt auch mit einem riesen Tross angereist, also Freunde, Bekannte, Management und so weiter, aber auch eine eigenen Filmcrew, die halt dieses Projekt Social-Media-mäßig begleiten. Zielsetzung für Berlin war 3 Stunden, wo man ja dann sagt, okay, das ist ja Pillepalle, ja, für eine Läuferin, die in dem Bereich mal gelaufen ist. Tatsächlich gelaufen ist sie 2:36.
Kann man mal machen nach 2 Jahren Wettkampfpause, ja. Und Knie-OPs.
Das ist dann nicht mehr so langsam.
Nein, das ist wirklich gut. Ich bin mal gespannt, ob sie das beim zweiten auch noch so probiert oder ob sie dann schon ein bisschen
das
merkt,
ja,
dass
das ja 6 Marathons
doch ein Wort ist in 6 Wochen.
Ja, dann der Samstag. Ja. Da bist du doch andauernd laufen gewesen, oder?
Samstag war ganz entspannt. Also Samstag war ein sehr schöner und sehr, vor allem sehr lustiger Morgenlauf, auch wenn er nicht so lang war. Wir hatten eine gute Gruppe morgens, muss man sagen. Wirklich illustre Runde. Barbara ist schon ein bisschen früher für sich laufen gewesen, weil die ein bisschen länger laufen wollte, aber wir haben uns dann getroffen, in dem Fall mit meinen 2 Pacemakern, also Thais und Frank waren dabei, Felix war dabei, der ist jetzt auch wieder am Laufen. Hier, Shoutout Felix, bleib dran, weil Felix hat jetzt 2 Monate Wadenverletzungspause gehabt. Der möchte sich noch, kann ich das hier sagen, ich überlege gerade, oder ist er dann so unter Druck, dass er dann Nervenflattern bekommt? Felix möchte nächstes Jahr Boston laufen. Problem ist, er hat jetzt ja auch ein paar Jahre Wettkampfpause gehabt. Man muss sich für Boston qualifizieren. Ich sage jetzt mal, die Zeit, die dafür nötig ist für sein Alter, liegt, glaube ich, bei 2:50. Das ist jetzt an sich jetzt kein Hexenwerk für ihn. Aber wenn man jetzt halt, sagen wir mal, im letzten Jahr nicht so viel gelaufen ist, im Speziellen in den letzten 2 Monaten nicht, und der Quali-Zeitraum Ende Oktober endet und da auch erstmal ein Marathon noch gefunden werden muss, ist jetzt der zeitliche München. Vorlauf dahin.
München, deutsche Meisterschaften.
Habe ich auch schon gesagt, er guckt, glaube ich, schon nach späteren, weil momentan ist der längste Lauf 12 Kilometer gewesen. Okay, und auch noch nicht im Wettkampftempo. Aber das ist,
aber er hat ja am Samstag schon einen Double Run gemacht.
Ja, der war extrem motiviert. Also, der war natürlich dann eben Samstag dabei, Jonas war noch mit dabei und Steffen Ulitschka mit Babyjogger war morgens auch mit dabei. Also wir waren eine sehr lustige Runde, die da ein bisschen durch den Tiergarten gezottelt ist. Und ja, da war die Stimmung auf jeden Fall noch sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ansonsten Samstagmittag, wir hatten es schon angesprochen, Technical Meeting. vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was es ist, vielleicht haben wir das aber auch schon mal erzählt, Technical Meeting ist im Prinzip eine Pflichtveranstaltung für auf jeden Fall die eingeladenen Profi-Athleten, wo eben der Renndirektor, in dem Fall Marc Milde, dann so die letzten Instruktionen uns mitgibt, das zu erwartende Wetter, Wind, ja, nein, vielleicht, woher, welche Richtung. Die Verpflegungstische werden benannt, also auf welchem Verpflegungstisch steht dann deine Flasche. In dem Fall bei mir steht die auf gar keinem Tisch, weil ich eben in Berlin durch Jonas meine Flasche gereicht bekommen habe an den offiziellen Verpflegungsstellen. Das heißt, dem wurde nur gesagt, zwischen welchen Tischen er stehen muss. Und zwar jedes Mal, das wird auch kontrolliert. Und die Pace-Gruppen werden bekannt gegeben. Also damit jeder einfach weiß, okay, das ist das Angebot der Veranstalter an geführten Gruppen. Wo möchte ich vielleicht versuchen, mich einzusortieren, um natürlich ein möglichst gutes Rennen zu machen. Also ist 201 passend oder vielleicht doch besser ein bisschen langsamer. Dann ist man eigentlich mit allen relevanten Informationen für den Wettkampf morgen ausgestattet. Der Nachmittag ist dann nochmal bei mir zumindest mit einem Powernap meistens versehen, weil ich weiß, dass ich nachts vom Wettkampf in der Regel nicht sehr gut schlafe. Und dann nach dem Powernap bis zum Abendessen geht es darum, die Ausrüstung für den kommenden Tag vorzubereiten. Das wird bei euch ja nicht so anders sein. Bei mir geht es halt darum, noch die Verpflegung, die Flaschen alles zu mischen und vorzubereiten. Entweder muss man das dann noch abgeben an dem Abend. Früh morgens geht es natürlich auch noch vor dem Wettkampf, aber das mache ich meistens nicht. In dem Fall gebe ich es ja eh dem Jonas. Und klar, Wettkampfsachen rauslegen, alles, was man halt für den Tag braucht, bevor dann am nächsten Tag um 5 Uhr der Wecker klingelt.
Also ich habe natürlich noch einen wichtigen Punkt von Freitag vergessen. Am Freitagabend ist immer Marathonempfang, also der offizielle Empfang des Veranstalters und der Stadt. Da gehen wir auch in der Regel hin, nicht nur, weil es da Alkohol gibt, sondern weil man da natürlich auch eine Menge Menschen treffen kann, aber es gibt da auch Alkohol.
Man findet da nicht so viele Athleten am Freitagabend, das kann ich jetzt vielleicht in der Runde mal sagen.
Tatsächlich habe ich mich da auch sehr nett mit einer Athletin unterhalten. Ich glaube, es war Rabea Schöneborn. Ach nein, es war Alina Reh. Also die ja tatsächlich am Sonntag auch gelaufen ist, weil sie mal Berliner Marathon-Flair schnuppern wollte. Und die ist, glaube ich, so 15 Kilometer mit der Spitze der Frauen gelaufen, um das halt mal kennenzulernen. Auch die Frage, was mache ich denn hier an der Verpflegungsstation? Ja, also jedenfalls haben wir uns da sehr nett mit ihr unterhalten. Und es war ganz spannend halt auch. Ja, auch über Marathon in Berlin und Kienbaum, das DLV-Trainingszentrum in der Nähe von Berlin, wo sie sehr viel Zeit im letzten Jahr verbracht hat und so weiter. Also das war...
Hat sie von ihrem neuen Trainer erzählt?
Ja.
Also der neue alte Trainer?
Ja.
Ja, also hatte ich auch beim Halbmarathon schon aufgefasst und ich wusste ja, ich habe es ja, es ist glaube ich sogar auch ein Leichterleg.de-Artikel dazu, glaube ich schon vor... paar Wochen online gegangen, aber bin ich sehr gespannt, wie das sich jetzt die nächste ein, zwei Jahre dann wieder, wie soll ich sagen, wie das aussehen wird. Das war ja in der Vergangenheit auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte in der Konstellation und bin ich sehr gespannt, auch wenn sie gesagt hat, ich habe sie am Sonntag sogar, glaube ich, nochmal gesehen, nach dem Rennen. Sie meinte, ja, es war sehr schön, aber sie fühlt sich noch nicht bereit für den Marathon. Sie ist noch zu jung.
Ja, das hat sie mir auch gesagt. Also, aber ist ja auch, glaube ich, richtig.
Vollkommen legitim.
Ja, wobei ja. Marc Milde dann sagte, nicht zu lange warten.
Okay.
Ja, also das ist natürlich auch ein bisschen logischerweise
Eigeninteresse.
Interessen getrieben. aber so ganz Unrecht hat er auch nicht. Aber gut, wir reden jetzt erstmal im nächsten Jahr von zwei Optionen, die man auf der Bahn wahrnehmen kann. Ja, über 5.000 oder 10.000 Meter bei den Frauen und bei euch auch. WM und IEM zu Hause, das ist schon nochmal ein großes Ding. So lange sollte sie auf jeden Fall nochmal da bleiben und sich dann halt mal einen Halbmarathon vernünftig angucken und dann weitersehen. Übrigens habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, Streckenrekord in New York ist 20506.
Okay, ja, das ist aber trotzdem...
204, ne, 20506. Trotzdem ist zwar schnell, aber eben auch deutlich langsamer als andere Marathonkurse. Das liegt ja schon daran, Verrazano Bridge ist halt direkt mal ja, so ein Berg hoch, ja. die ersten anderthalb Meilen und dann hat man einen fantastischen Blick auf die Stadt.
Also den man bestimmt genießen kann, wenn man da gerade läuft.
Ja, selbstverständlich.
Also wir fragen mal Bekele vielleicht bei der nächsten PK, wie seine Aussicht in New York von der Brücke war.
Aber und übrigens noch ein anderer Punkt, den die in New York natürlich anders machen, in London auch, Männer und Frauen starten getrennt.
Stimmt, Ja, ein ist eine Besonderheit.
Ein wesentlicher Unterschied, weil natürlich das Gerenne der Frauen im Feld, im Gesamtfeld der Männer in Berlin ist schon eine spezielle Geschichte. Ja, das haben wir auch, glaube ich, sehr gut rausarbeiten können mit Steffen Ulitzka, der ja dem Kollegen auf dem Motorrad, dem Jens-Jörg Krieg, während des Rennens mehrfach Interviews gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du die Phasen schon gesehen hast. Ja,
aber habe ich gesehen, ja.
Das ist schon entertaining. Also das macht er schon super. Ja, weil der muss ja auch in dem Fall eine 227 rennen. Ja, also der läuft zwar noch regelmäßig, fährt vor allen Dingen sehr viel Rennrad regelmäßig, aber du musst es ja trotzdem rennen. Du musst es nicht nur rennen, sondern du musst es gleichmäßig rennen.
Ja.
Du musst zwischendurch noch relativ viel Organisationsarbeit in so einer Gruppe leisten, die heterogen ist, weil du hast dann nicht nur Top-Läuferinnen und Pacemaker, sondern eben auch Normalos. Ja, dann hast du natürlich auch noch die Aufgabe, dass du die Alina, ja irgendwie, nicht die Alina, die Alina, sage ich jetzt auch schon, die Rabea, also jeweils die Läuferin, für die du Pace machen sollst, beschützen sollst, also vor Wind etc. und nach Möglichkeit halt auch leiten. Also ne, jetzt hier Verpflegungsstation darüber, jetzt nicht über 16 Mann stolpern müssen, die da hinterher häseln und so weiter. Und dann noch zwischendurch Interviews zu machen, das ist schon nicht so ohne.
Nee, aber da muss man natürlich vielleicht auch kurz für die Leute, die Steffen nicht kennen, natürlich auch nochmal kurz einordnen. Steffen war früher schon auch ein richtig guter, also auch Olympiateilnehmer London 2012, damals allerdings noch auf der Bahn im Stadion über die Hindernisse, auch Marathon gelaufen, ich müsste jetzt lügen, Bestzeit ist im Bereich von meiner Zeit, die ich jetzt am Sonntag gelaufen bin.
Ich schaue es nach, ich glaube ein bisschen langsamer, aber ich schaue es nach.
Ich hätte jetzt gesagt, ich glaube, er ist auch ganz, ganz hauchdünn um diese Marke gewesen, also und zwar auch in Berlin, ich glaube, er ist auch nur, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur einen Marathon mal gelaufen, um das auszuprobieren, aber ich glaube auch so um die 2:15 hätte ich jetzt gesagt, was natürlich eine Qualität ist, die ja einmal nicht sofort weg ist und ist ja immer noch sehr sportlich aktiv, du hast es gesagt, sicherlich ein paar andere Schwerpunkte heute als früher, sicherlich ein bisschen weniger Training als früher, aber dass der natürlich das läuferische Vermögen nach wie vor hat, auch da die Damen bestmöglich auf dem Weg vielleicht zu Bestzeiten zu begleiten, ist ja klar und das macht er jetzt schon echt eine ganze Weile sehr, sehr regelmäßig und sehr, sehr erfolgreich.
Ja, und hat auch selber riesen Spaß daran, weil das muss man ja auch mitbringen, ja, weil man sich
auf jeden immer Fall
wieder auch fit machen muss. Ne? Also mit deiner Zeit von Berlin hast du ihn noch dicke im Griff, also seine Bestzeit noch dicke im Griff.
Wo lag die denn? Liegt die denn?
2:15:02.
Ah, Wimpernschlag-Finish hier. Ja, wahrscheinlich habe ich mehr ganze Kurven Sekunde, mehr geschnitten.
Eine ganze Sekunde. Oder um es in den Diskussionen von Berlin zu sagen, eine halbe Baustelle.
Ja, eine halbe Baustelle. Also ich wusste doch, es war so um den Dreh, hatte ich noch im Hinterkopf damals. Aber ja, also was man damit sagen kann, ist, er ist natürlich schon auch einen sehr, sehr guten Marathon damals gelaufen. Und Ralf, Sonntag, wann geht's da bei dir los?
Auf,
bei
mir noch kurz, 5 noch kurz Uhr? Noch kurz zum Samstag. Also Samstag habe ich ja das Unfassbare gemacht. Ich habe einen Double Run Day gemacht. Ja, weil wir ja erst Meet and Greet mit Strictly Private und no Greeting, no Stopping mit unserer Gemeinde gemacht haben. Wir sind also um 9 Uhr, da warst du ja schon wieder zu Hause, sind wir noch schnell laufen gegangen. Ja, da ist ja dann Felix auch noch mitgelaufen und Jonas
stimmt
auch. Ja, der hat dann auch seine Double-Einheit gemacht. Ja, und da sind wir so 10, 12 Leute gewesen. Es war cool. Sehr nice. Der ein oder andere.
Sehr spontan ja auch.
Ja, hat uns leider nicht gefunden, obwohl ich einen Standort geschickt hatte. Aber das ist auch im Tiergarten nicht ganz so einfach, wenn man nicht ortskundig ist.
Ja.
Aber das werden wir sicher nochmal wiederholen, in einem anderen Rahmen vielleicht noch. Und dann musste ich danach noch länger Fahrrad fahren, weil ich ganz dringend noch zum Friseur musste, weil ich aussah wie ein Hippie. Und das habe ich auch noch geschafft. Aber dazu musste ich dann auch nochmal so knapp 10 Kilometer rumfahren, weil ich ja dann halt auch noch zur Probe musste am Samstag. Ja, dann musste also nochmal zur Reporterkabine, die stand halt am Brandenburger Tor. Ja, also Probe, dann da nochmal drehen mit den Skatern, weil dann kam ja der Felix Reinen da rein, ja, und so weiter.
Kamst du also dann direkt von Udo Walz hier zum...
Udo Walz vor allen Dingen, ja. Also erstmal heißt der Walz, ja.
Walz.
Ja, und ja. Ich war bei einem sehr netten Laden, aber die Preise sind anders als bei uns in der Provinz, sage ich dir.
Ja, doppelt. Das glaube ja, glaub ich sofort.
Das glaub und was habe ich? Ich habe immer noch keine schwarzen Locken.
Ja. Sie haben dich verarscht. Also,
Mann, ja. Aber richtig, ne? Und dann bin ich ja nochmal laufen gegangen, ja, weil noch eine junge Frau aus unserer Gemeinde gesagt hat, hier, hast du nicht noch Lust, nochmal mitzurennen? Und da habe ich gesagt, ja komm, ich renne nochmal mit. Und dann bin ich mit der auch nochmal eine halbe Stunde gelaufen. Und war natürlich total exhausted, ey. Zweimal laufen an einem Tag. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das letzte Mal gemacht habe. Das ist schon viele Jahre her.
Vielleicht kannst du ja Kenenisa fragen, ob du auch noch für in New York noch eine Startnummer spontan bekommst.
Nein. Übrigens, als wir morgens gelaufen sind,
ja.
War Kenenisa auch gerade unterwegs. Und den haben wir tatsächlich dann vom Hotel noch getroffen.
Und sah frisch aus.
Er sah nach 62 im Halbmarathon-Durchgangspace aus. Nicht wie 61.
Nicht wie 61, ja.
Ja, Sonntagmorgen, 5 Uhr stehe ich nicht auf, aber 6:30.
Du musst ja wahrscheinlich auch schon halbwegs zeitig dort sein,
ja,
oder?
Also, ja, ja. Also ich bin mit dem Fahrrad losgefahren um 7:30. Viertel nach 9 war Start, um 9 Uhr war Sendebeginn. Aber ich fahre ja dann auch nicht zu meinem Reporterplatz direkt, sondern ich fahre direkt zum Elite-Zelt. Ja, also dahin, wo ich dann halt
wo wir uns auf, gesehen haben.
Genau, auf dich treffe oder auf euch alle dann treffe. Weil das ist für mich fast noch wertvoller als die Pressekonferenz. Ja, einfach da so eine Atmosphäre mitzunehmen, mit Leuten gar nicht zu reden in dem Sinne, sondern einfach nur nochmal in Gesichter zu gucken, so einen Eindruck zu bekommen. Da habe ich schon ganz oft wirklich, wirklich schöne Eindrücke sammeln können. Und das war jetzt auch wieder so. Ja, also wir haben uns ja richtig unterhalten, ja, auch noch für
die
Community und so weiter, aber
auch bildlich festgehalten.
Ja, ja, ne, mit dem, ich vergesse auch den Namen leider immer wieder, hier, der Balddeutsche aus Hannover.
Haftom Welder.
Ja. Den habe ich ja da zum ersten Mal persönlich kennengelernt, ja, und habe mich dann vorgestellt, so wie ich das immer mache, weil ich das immer noch höflich finde, das machen nicht alle Kolleginnen und Kollegen, aber ich mache das sehr gerne. Und der ist ebenso höflich, ja, und hat sich auch ganz, ganz höflich bei mir vorgestellt. Und wir haben da nur ein paar Worte gewechselt. Aber da kriegt man schon mal einen Eindruck, dass das ein ganz freundlicher, offener Mensch ist, ja. Und der, dafür, dass er gerade mal 5-6 Jahre in Deutschland ist, hervorragend Deutsch spricht.
Richtig und, guter Bursche.
Du bist ihm unterwegs dann noch begegnet. Ich habe ihn dann auch nachher noch gesehen. Ja, natürlich hatte der auch ganz andere Träume. Ja, der ist 2013, 47, glaube ich, gelaufen. Aber auch da ganz, ganz nett uns noch ausgetauscht danach. Das wäre sicher eine Bereicherung auch für die deutsche Laufszene, wenn die Einbürgerung da in den nächsten Monaten gelingen würde. Da bin ich ganz sicher. Ja.
Absolut. Wir waren sozusagen die Lonesome Riders, nachdem uns die Tempomacher verlassen hatten und wir dachten, na gut, dann ja, was machen wir jetzt? Und er ist wirklich ein sehr kollegialer Typ auf jeden Fall, was natürlich irgendwo auch auf Gegenseitigkeit beruft. Ich glaube, er hat bei Halbmarathon seine Flasche nicht bekommen und weil wir uns ja schon kannten, auch nicht zuletzt auch beim Halbmarathon ja schon gesehen haben, wo er auch knapp vor mir im Ziel war, hat er natürlich während des Rennens dann auch gefragt, ob ich ihm was von meiner Flasche abgebe, was natürlich überhaupt kein Thema ist. Habe ich natürlich gemacht, denn die Flaschen sind ja immer voll. Wir trinken ja aber jetzt nicht irgendwie einen halben Liter logischerweise pro Station. Das würde nicht ganz der Magen nicht ganz mitmachen. Und für mich als, weiß ich nicht, glaube ich, fairer Sportsmann kann man wahrscheinlich schon sagen, steht sowas ja außer Frage. Also du willst ja nicht gegen jemand anderen gewinnen in einem sportlichen Wettstreit, in dem demjenigen sozusagen ein Malheur passiert und du davon profitierst. Und insofern, ja, habe ich ihm einerseits meine Flasche gegeben, andererseits hat er dann, als die Tempomacher raus waren und ich gemerkt habe, okay, es ist nur noch Haftom und der Läufer, glaube ich, aus der Mongolei zu dem Zeitpunkt überhaupt noch übrig, ist er direkt neben mich gelaufen, beziehungsweise sogar vor mich gelaufen und meinte, komm Philipp, häng dich rein, das ziehen wir jetzt zusammen durch. Was ich natürlich aller Ehren wert finde von ihm und zeigt ja, dass das ein sehr guter Bursche ist, aber da dachte ich mir auch schon, Haftom, ich wusste ja, das ist ein Debüt und wir sind halt dann direkt schneller geworden auf 3-4, 3-5 von 21 Richtung 25 und ich dachte mir, guter Move von dir, Respekt, aber es ist noch ziemlich weit von jetzt aus und es ist schon ziemlich heiß. Genau, deswegen, musste ihn dann tatsächlich ziehen lassen bei 25, 26, ich glaube kurz vor dem Wilden Eber, weil ich gemerkt habe, oder ich für mich gemerkt habe, wenn wir das hier auf 3,5er Tempo, wir sind ja dann tatsächlich schneller geworden, kurzzeitig zwischen Halbmarathon und 30, wo wir, glaube ich, mal 2,11, 30er Tempo mal waren, zwischenzeitlich, aufgrund der Tempoverschärfung. Aber
da war ich übrigens sehr gut gelaunt in der Phase am Mikrofon.
Ja,
für euch zu Hause, ich sehe halt von, oder kann im Prinzip von allen Teilnehmern die Zwischenzeiten mir angucken. Und kann da jeweils eine Hochrechnung dann auch einsehen, was das dann in Addition in Richtung Endzeit angeht. Da lege ich mir dann halt alle Top-Leute rein und ein paar Leute, also zum Beispiel auch die Franziska Dittmann, da können wir vielleicht dann auch noch gleich ein Wort zu verlieren, rein, die ich dann halt verfolge. Also so roundabout 10, 12 Leute habe ich dann da vielleicht drin. Und dann sah man, es wurde, ne, ihr hattet vorher so um die 12, 12, 10 ungefähr und das ging dann immer weiter runter, ne, bis auf 11:40. Und ich so, jawohl, die Jungs sind auf einem guten Weg. Ja, da habe ich auch nicht die ganze Zeit dein Bild gehabt und habe gedacht, yes, läuft. Ja, und dann habe ich dein Bild wieder gesehen und habe ich gedacht, ah, ich glaube, es wird schwierig.
Ja, alleine dann doch schwierig geworden. Also, nee, ich muss sagen, ich habe dann bei, ja, ich würde sagen, wir sind so 5, 6, 7 Kilometer zusammengelaufen und habe dann gemerkt, also für mich ist das zu dem Zeitpunkt zu schnell. Ich habe gemerkt, ich schwitze brutal schon. Ich habe auch gemerkt, dass das wird auf dem Level nicht bis 42 durchzuziehen sein und habe dann tatsächlich schon gesagt, okay, ich muss ein bisschen rausnehmen, ansonsten werde ich das Ziel nicht sehen. Und ja, dann habe ich eben dann meine 3 Minuten sozusagen verloren und Haftom nicht ganz so viel, aber auch der hat dann alleine leider federn lassen müssen. Ganz ehrlich, unter 2:14 im Debüt zu laufen, ist trotzdem noch wirklich eine starke, starke Leistung. Ja, ich weiß auch, ich werde jetzt nicht sagen, was er laufen wollte, aber ich weiß, was er laufen wollte, weil er es mir vorher auch gesagt hat. Das wäre sicherlich auch nochmal eine Ecke schneller gewesen, auch da, ja, also diese 4, 5 Minuten, die man überall, glaube ich, bei vielen, zumindest in dem Bereich vorne ja auch zu Differenz zu PB oder zu den Ambitionen, die man hatte, festgestellt hat oder feststellen konnte, glaube ich, hätte das auch bei ihm ganz gut gepasst. Und ja, in dem Fall haben wir das dann irgendwie noch durchgezogen. Und da auch nochmal, ich habe es zwar im Fernsehen schon gesagt, in dem Interview ganz kurz, aber vielleicht liegt es daran, dass ich schon lange keine so großen Rennen mehr hatte. Klar, Halbmarathon in Berlin war auch schon cool, aber ich sage jetzt mal, ein City-Marathon hat ja nochmal ein bisschen eigenes, besonderes Flair. Und auch Valencia, cool, dass die Veranstaltung so stattfinden konnte letztes Jahr, aber da waren jetzt ja auch nicht wahnsinnig viele Zuschauer an der Strecke. Es war so semi erlaubt und dementsprechend waren da jetzt auch nicht die Straßen gesäumt. Und mir ging es wirklich richtig dreckig. So spätestens ab 35 habe ich mir auch nur gedacht, es fühlt sich bescheiden an. Es fühlt sich an, als ob ich hier gerade durch die Gegend jogge, aber ich konnte auch nicht mehr schneller laufen. Und ich habe ein paar Bilder gesehen später. Man sieht, dass es nicht super schnell ist, aber es sah jetzt auch nicht so schlimm aus, wie ich mir ausgemalt habe, wie es wahrscheinlich gerade aussieht, wo ich mir dachte, ja, das ist auch schön, mal einen Dauerlauf durch Berlin zu machen, um die Uhrzeit so auf der Straße. Aber da haben wir schon gedacht, das sieht halt wahrscheinlich kläglich aus. Aber die Leute an der Strecke, wirklich brutalst geile Stimmung. Also wie viele Leute da auch an der Strecke eskaliert sind. Ja, ich habe meinen Namen auf der Startnummer drauf. Ich weiß nicht, vielleicht haben die Namen alle gelesen. Vielleicht kannte mich auch ein, zwei Leute. Fand ich brutal, die einen da wirklich nach vorne gepusht haben. Und da muss ich sagen, also da dachte ich mir auch zwischenzeitlich bei 38, okay, das ist wirklich eine erbärmliche Vorstellung gerade. Aber es ist trotzdem krass, wie die Leute das feiern und da abgehen. Ja, man kann sich für Platz bester Deutscher kann man sich nichts kaufen. Also um Gottes Willen, das ist ja auch so ein Prädikat, sage ich jetzt mal, was ja da einem verliehen wird. Und ja, beim Zieleinlauf hatte ich ein extra Band und all das. Und auch bei der PK muss man dann nochmal sagen, bester Deutscher ist nicht schwer, bester Deutscher zu werden, wenn niemand da ist, sage ich jetzt mal. Also die sonstige Konkurrenz ist ja einfach entweder bei den Olympischen Spielen gelaufen oder rennt vielleicht später noch. Aber vielleicht lag es auch daran, ja, dass man natürlich vor mir überwiegend Athleten aus ja, schwerpunktmäßig wahrscheinlich aus Afrika, hat laufen sehen und dann genießt man da vielleicht noch so ein bisschen Publikumsbonus. Das war schon cool und hat auf jeden Fall, ja, hat schon Bock gemacht, das zu erleben, auf jeden Fall mal wieder auch unter den Linden und so weiter.
Also erstmal zu der zeitlichen Einordnung. Ich hatte halt auch relativ früh schon im Kommentar darauf abgehoben, dass Kenenisa sehr früh angefangen hat zu schwitzen. Das ist sonst gar nicht der Fall bei ihm. Ja, also gar nicht der Fall. Und wenn Topläufer bei dem Tempo am Anfang eines solchen Rennens anfangen zu schwitzen, dann kannst du sicher sein, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja. Das haben nicht alle am Mikrofon so gesehen, aber darauf habe ich natürlich dann nachher noch rumgeritten, weil ich ja auch
Zu
gerne
Recht.
ein kleiner Besserwisser bin. Ne? So ist das ja. Ne? Ja, also wie dem auch sei, jedenfalls Kenenisa hat ja zwischendurch dann eben auch abreißen lassen müssen, weil er dann halt auch für sich offensichtlich gedacht hat, okay, die laufen hier, tatsächlich die Durchgangszeit war dann übrigens nicht 61, sondern 60:45, also noch mal schneller als gedacht. Und er selbst ist dann 61:12, glaube ich, durchgegangen. Das ist einfach zu schnell gewesen. Das war für die Bedingungen war das einfach zu schnell. Ja, und er geht dann raus aus der Führungsgruppe, wo du normalerweise sagst, ey, wait a minute, der geht vor Halbmarathon raus aus der Führungsgruppe, weg von den Tempomachern. Auch die Tempomacher haben sich nicht zurückfallen lassen. Da war auch eine Unstimmigkeit noch. Da rannte dann ein Tempomacher aus dieser Gruppe noch nach vorne hin raus. Ja, also der hat noch seinen Job nicht ganz verstanden. Die Tempomacher dürfen übrigens laut Vertrag nicht mehr zu Ende laufen. Vor einigen Jahren hat ja in Berlin mal ein Tempomacher gewonnen. Das ist aber schon eine Weile her. Und da habe ich dann gedacht, wow, jetzt dauert es, glaube ich, nicht mehr lange, bis der rausgeht. Ja. Und dann kam er wieder zurück, aber nicht, weil er schneller gelaufen wäre, sondern weil die anderen dann schon langsamer geworden sind.
Ja.
Dann hat er ja wieder Gaye ziehen lassen müssen. Ja. Und auch an dem Punkt hättest du rausgehen können, ja, an seiner Stelle. Ja, da waren sie zwar schon deutlich weiter, das war irgendwie so bei 30, aber wie auch immer, er hätte da rausgehen können, hat er nicht gemacht. Zu Deutsch, was ich sagen will, und das gilt genauso für alle anderen, die ins Ziel gekommen sind und für dich selbstverständlich auch, das war schon ein Charakterlauf am Sonntag. Weil das war bei weitem nicht so einfach, wie es aussah. Es war viel windiger, als sich das uns vermittelt hat, weil ich habe relativ viele Leute gehört, die das halt dann auch uns vermittelt haben. Das geben die Fernsehbilder leider nicht her.
Nee, das siehst du ja nicht, wenn es jetzt nicht
Null.
gerade Sturm ist und die Dächer abgedeckt werden, sieht man das ja schlecht.
Ja. Und das mit der Temperatur war schon, ich hab's befürchtet, weil normalerweise, wenn du morgens zu so einem Marathonlauf da rausgehst und es ist 7, dann ist es halt kühl. Es
Ja.
ist vielleicht 7, 8 Grad oder sowas oder noch kühler. Es war aber schon 15 Grad, als wir da raus sind. So, wenn morgens
Ja.
um 7 im Oktober es 15 Grad ist und übrigens die Luftfeuchtigkeit war zu dem Zeitpunkt, das ist ja immer so diese Verdunstungsgeschichte, das ist dann immer ein bisschen höher als dann anschließend, aber die war zu dem Zeit über 80%.
Oh.
Ja, also beim Loslaufen.
Ja.
So, und das macht halt etwas mit euch allen, ja, und ich weiß nicht, wie viele Leute tatsächlich die Bestzeit gelaufen sind, aber ich glaube nicht sehr viele. Ja, sondern von den Leuten, die ich gehört habe, die dann auch lachend und jubelnd und wie auch immer über die Ziellinie gelaufen sind, die hatten aber ganz andere Zielrichtungen. Entweder, dass sie Leute begleitet haben oder dass sie dann irgendwann gesagt haben unterwegs, okay, dann laufe ich jetzt hier halt einen schönen Marathon und genieße das Wetter und das Flair und die Stadt und so weiter. Aber dass Leute jetzt wirklich Bestzeit gelaufen werden. Ich habe keine gesehen. Es gab sicher ein paar, klar, Debütanten und so weiter, logisch, aber sonst nicht. Franziska Dittmann, erinnert euch, vor 2 Folgen hatten wir sie ja hier bei uns im Podcast. Die hat gelitten, aber weniger als sie, glaube ich, gedacht hat, jetzt so als muskuläre Geschichte. Sie hatte ein bisschen Probleme mit ihrem Knie und hat bis 25 Kilometer das sehr, sehr gleichmäßig durchgezogen. Dann hat sie größere Probleme bekommen, ist aber ins Ziel gekommen und ist 4 Stunden 56, glaube ich, gelaufen. Das ist eine lange Zeit Sport treiben. Ja,
Ja, auf jeden
das kann
Fall.
sich der Philipp gar nicht
Kann ich
vorstellen.
überhaupt nicht mitreden, also ja, unvorstellbar.
Ja, sie hasst jetzt inzwischen Bananen. Ja, Klammer auf, ich verstehe nicht, wie man überhaupt beim Sport treiben Bananen essen kann.
Das ist schon echt
Ja,
erstaunlich.
und sie hatte am nächsten Tag viel weniger Schmerzen, als sie gedacht hat. Ja, und sie hat ja jetzt schon wieder Dinge gepostet. Da sehe ich, obwohl sie felsenfeste Beteuerung abgegeben hat, nie wieder Marathon, ja. Da sehe ich schon Ansätze für die nächste Zielplanung. Aber mal schauen, was daraus wird. Ja.
Ich wollte gerade sagen, da muss man vielleicht einfach mal 1, 2 Wochen ins Land ziehen lassen und dann kommt vielleicht schon wieder so der Gedanke, ob man nicht nochmal eine andere Stadt läuferisch vielleicht erkundet.
Ja, also so war das dann. Und danach denkt man dann immer, ach, vielleicht muss man doch mal einen Marathon laufen.
Ich kann
Aber
das
schon als ich am
nur.
Flughafen war, habe ich gedacht, so ein Schwachsinn. Wenn du dann die anderen da siehst, die nämlich die Treppe nicht rauf und runter gehen können, ja, weil sie müssen dann halt die Rolltreppe nehmen, nicht weil es die da gerade ist, sondern weil es nicht anders geht.
Also ich habe einen Geheimtipp, mit was das wirklich, also ich sag mal, ich habe jetzt, mir geht's diese Woche erstaunlich gut. Besser als ich erwartet hätte, wesentlich besser als nach Valencia. Vielleicht, weil ich nicht so schnell gelaufen bin am Ende. Ich weiß nicht, woran es genau gelegen hat. Also dafür, dass es mir nach dem Rennen muskulär sehr schlecht ging oder ich gedacht habe, meine Fresse, da bin ich mal gespannt, wie ich mich morgen noch bewegen kann, ging es dann am nächsten Tag doch erstaunlich gut. Aber möglicherweise liegt das dann auch am ein oder anderen konsumierten Gin Tonic zu später Stunde auf dieser Party. Also vielleicht das ist das Geheimnis, ich weiß es nicht.
Also nochmal, der direkte Einfluss von GT auf die Regenerationsfähigkeit ist,
Ist
glaube ich,
erwiesen, oder?
ist noch nicht erforscht. Ist noch nicht erforscht, ja. empirische Erhebungen in deinem direkten sozialen Umfeld zählen nicht als wissenschaftlicher Beleg. Also
wissenschaftliche
Stichprobe. Aber da sind wir wieder bei unserer Studie, ne? Du weißt ja, ab 14 Drinks pro Woche ist Heavy Drinking. Ja,
hey, und vielleicht müsste ich das mal in einer kompletten Marathonvorbereitung komplett konsequent durchziehen.
Die viel gelaufen sind, lohnen sich dann stärker und kommen schneller an dieses Maß ran. Ja, also 14 Drinks bei Männern, die Hälfte bei Frauen. Ja, also in dieser Woche bist du wahrscheinlich nah dran oder drüber, je nachdem.
Also es war noch im Rahmen. Es war im Rahmen, es war auch nicht ganz so
und
spät.
Montag?
Wir waren auch tatsächlich.
Und Montag gab es keine Getränke?
Montag
gab es auch. Stotter, du musst das jetzt nicht sagen.
Ich musste kurz überlegen. Montag, es gab auch ein Getränk. Ein Getränk gab es im Anschluss noch. Wir hatten noch eine kleine Nachbesprechung, sag ich mal, stilecht, wie man das bei so Events in Berlin Steglitz halt so macht, mit einem Döner und einem Bier.
Das ist ja ein Grundnahrungsmittel. Da sind wir jetzt erstmal bei den Grundnahrungsmitteln. Ne?
Ja. Absolut, absolut.
Ja, dann heißt es Krönchen richten, weitermachen. Ja? Viele Termine. Hast du jetzt schon Pläne? Hast du keine Pläne? Was willst du machen?
Ja, irgendwie haben mich tatsächlich jetzt mehrere Leute schon direkt kontaktiert und gefragt, ob ich nicht vorhabe, im Herbst nochmal einen Marathon zu laufen.
Veranstalter oder Community-Mitglieder oder Friends and Family oder alles?
Alles fast? Nee, also Veranstalter nicht, da bin ich ehrlich. Also da habe ich jetzt offensichtlich doch keine so gute Position oder Rolle abgegeben, dass die direkt gesagt hätten, Mensch, das war so stark,
du musst bei uns laufen, noch mal haben. Sonst keiner.
Genau, wobei so New York mit Kenny Nisa zusammen nochmal hinfliegen, wäre schon eigentlich ganz nett vielleicht.
Vorsichtig, ich kenne da jemanden.
ich habe tatsächlich jetzt, ich lasse das jetzt mal sacken. Wie gesagt, vom Feeling her fühle ich mich gerade schon echt ein bisschen leer, mental leer.
Gutes Gefühl, oder was?
Also ich glaube, was heute passiert ist, wirklich vor dem Physiotermin noch bei Jan, ich habe kurz überlegt, ob es vielleicht möglich wäre, morgen oder Samstag mal wieder eine Runde zu laufen, weil es mir fehlt, wo ich dachte, was ist mit mir denn nicht richtig? Das habe ich sonst nach dem Marathon frühestens nach 2-3 Wochen. Aber da habe ich mir schon gedacht, ja, vielleicht mal wieder ein Ründchen laufen, ein bisschen bewegen wäre nicht schlecht. Ich versuche das zumindest vielleicht bis Ende der Woche noch rauszuzögern. Es schadet auch mal nicht, ein paar Tage nicht zu laufen, auch da draußen an euch. Natürlich ist Laufen schön. Aber es lebt natürlich auch immer ein bisschen von der Abwechslung und da es bei mir sonst wenig Tage gibt, wo ich nicht laufe im Jahr, weil es eben auch mein Beruf ist, muss ich so eine Zeit auch ein bisschen genießen. Wird früh genug wieder anders sein, wo ich mir dann denke, ach Mensch, du, ey, das ist aber hart, wie wäre es eigentlich, wenn man jetzt mal eine Woche Urlaub hätte? Und genau, wie du schon sagst, richtig Urlaub ist jetzt erstmal nicht geplant, weil bei mir relativ viel verschiedene Baustellen noch jetzt im Herbst zu klären sind. Viele Vertragsverhandlungen anstehen. Das heißt, Felix und ich werden sehr beschäftigt sein die nächsten Wochen und auch wahrscheinlich auch ein bisschen on the road. Falls wir wirklich so ein bisschen in Deutschland unterwegs sind und das auch mit irgendwelchen Übernachtungen verbunden sein sollte, könnte man ja vielleicht gucken, ob man nicht früh morgens, bevor unser Terminmarathon losgeht, vielleicht mal ein Ründchen läuft. Und wer da vorbeischauen möchte, darf da vorbeischauen. Vielleicht machen wir das aber auch nicht. Das müssen wir uns mal noch überlegen. Auf jeden
Fall.
Aber
wir haben ja noch unsere Strava-Gruppe, die werden wir sicherhin jetzt in den nächsten Wochen auch ein bisschen aktivieren. Und dann schaut man sich halt mal das ein oder andere Segment an und dann gucken wir mal.
Zum Beispiel, ja, vielleicht auch mal in Hamburg vorbeischauen. Alster gibt es, glaube ich, auch eine Menge Segmente.
Ich habe mein Segment noch. Ich habe ein Laufsegment, Leute, das ist so lächerlich.
In Hamburg oder in Berlin?
Ich sag nicht.
In Köln.
Hier, sag mal, spinnst du? Da geht ihr gleich hinrennen, ne? In Elmau.
Oh, auch schön. Da könnte ich auch gerne vorbeischauen. Ja. Das Segment in, ich weiß, das mit dem Berg, mit dem Rad, ne?
Nicht mit dem Rad.
Nee, du bist Bergsprint hochgesprintet. Ja, so war's. Du warst in Elmau zwar in der Gegend auch viel mit dem Rad unterwegs, aber das Segment war ein Bergsprint, richtig.
Ja. Achso, ich wollte ja noch sagen, warum du hättest anhalten sollen.
Ja.
Du hast ja
Weil Marathonlaufen generell Quatsch ist, meinst du, oder?
Nein, das sowieso. Das ist jetzt eher die philosophische Frage, ja. Aber du hattest ja Stress mit deinem Rücken. Rippen, was auch immer, ja, und hast ja versucht, das während des Laufens einzurenken.
Ja.
Bin ganz sicher, wenn du, aber das ist jetzt das Problem, wo hättest du anhalten sollen, um jemanden das fachkundig einknacken zu lassen? Wenn du angehalten hättest,
jemand zählt das schon als fremde Hilfe von außen, ist ja die Frage, ne?
Aber nicht, wenn es ein Physio oder ein Arzt macht.
Ach so, von den Veranstaltern meinst du?
Ah. Ja, und wenn dann einer knack-knack macht, dann wärst du garantiert 14:37 laufen.
Das stimmt natürlich, ja. Das,
ja, also erstmal muss man dazu sagen, tatsächlich haben das auch nicht so viele auf dem Schirm. Ich musste das Jan Fitschen, habe ich die gezeigt am Sonntag. Berlin hat eine sensationelle medizinische Betreuung und Versorgung auf der Strecke und sowohl vor als auch nach dem Rennen. Das ist wirklich mustergültig und wirklich ganz toll. Das sind alles Freiwillige, ja, Ärztinnen und Ärzte, die sich da zur Verfügung stellen und natürlich auch Sunnis, aber vor allen Dingen Ärztinnen und Ärzte, die fahren mit dem Fahrrad rum, ja, und kümmern sich halt um Leute und die identifizieren die Leute, ja. Ich habe vor ein paar Jahren mir mal den Spaß gemacht und habe mich mal 1,5 Stunden nach der Übertragung an die Ziellinie gestellt, weil, um mir Leute anzuschauen, ja, einfach um Leute anzuschauen. Und daneben, neben mir stand die ganze Zeit der medizinische Leiter mit 2, 3 anderen sehr erfahrenen Ärzten, ja. Es ist sensationell, wie die sofort erkennen, wer Probleme hat und wer nur in Anführungszeichen exhausted oder Probleme mit den Muskeln oder so hat, was ja jetzt schon mal eine Folge von einem Marathon sein kann. Ja, macht ihr den Quatsch, ja, ich verstehe es ja eh nicht. Aber wie die Leute identifiziert haben, die wirklich nach Problemen aussehen, das ist überragend. Also alleine, die laufen auf dich zu, die gehen dann da schon hin und holen die direkt ab. Also es ist wirklich fantastisch, ganz toll. Und halt bei so einem Arzt an da, der macht da immer knack, knack. Wahrscheinlich atmest du dann anders und läufst sicher schneller.
Das ist ein guter Punkt. Tatsächlich kommt man natürlich leider in der Situation selten auf so eine Idee, beziehungsweise wäre ich gar nicht sicher gewesen, ob das, ob da jemand dann ist, der das machen könnte. Aber das ist ein guter Punkt, muss ich mir für die Zukunft merken.
Nächstes Mal zeige ich dir die, damit du weißt, wie die aussehen. Die haben tatsächlich so genau Westen an, so sind die identifizierbar als Officials. Ne? Weil sonst ist es fremde Hilfe, ja, oder könnte es fremde Hilfe sein.
Richtig, daran hatte ich jetzt zunächst gedacht, dass das ja dann als Hilfe von außen gewertet werden könnte und dann wird man disqualifiziert, zumindest wir werden dann disqualifiziert. Ich glaube jetzt bei jemandem, der etwas weiter hinten läuft, wird er gar nicht möglich sein, jeden zu kontrollieren, aber so sind in der Theorie zumindest mal die Regeln.
Ja, also zumindest wäre ja bei dir auch eine Kamera dabei gewesen.
Das dann kann man sich nicht so gut verstecken. Ja, das ist echt ein Problem. Ja. Also da denkt man sich dann auch manchmal...
Schatten des Ruhms.
Wollte gerade sagen, also die Frage kam bei dem Abendevent montags auf, das vielleicht noch ganz kurz, da kam auch die Frage, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man einen Marathon laufen muss, der dann vielleicht sogar wie jetzt hier beispielsweise in Berlin nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Und du hast mindestens mal ein Auto vor dir, was auch immer bei dir bleiben wird, egal wie scheiße langsam du am Ende noch läufst. Mindestens ein Motorrad, manchmal auch 2 Motorräder, manchmal ist ja auch ein Reporter noch dabei. Plus eine Fahrradfahrerin oder ein Fahrradfahrer, bei mir war es eine Fahrradfahrerin. Und ja, und so weiter. Und unabhängig von den tausenden Leuten an der Strecke, die einen da halt dahin siechen sehen, so vielleicht.
Zieh, du siehst super aus.
Ziehst durch, ja Mann, stark. Und du denkst dir nur so, da ist nicht stark dran gerade, ist einfach nur erbärmlich, Leute. Aber ja, man ist dann bis auf den Präsentierteller und das ist natürlich auch Teil des Jobs. Ich weiß auch nicht, ist halt, ist nicht die geilste Situation. Manchmal denkt man, ach komm, lasst mich allein, fahrt zu, lasst das Elend ein Ende haben, nicht noch vorne.
Lass mich hier zurück, Deutsche. Ich will sterben.
Ja. Nein, aber ja, man gewöhnt sich dran. Irgendwann tatsächlich ist man in so einem Tunnel, man nimmt das gar nicht mehr so richtig wahr. Also was willst du auch machen? Also das ist dann, wie es ist. Ja. Jedenfalls, da wir jetzt schon fast 1,5 Stunden aufgenommen haben.
Ja, pass auf, ich sag mal kurz 2 Sachen. Ich habe jetzt schon Double Run nach Berlin wieder gemacht. Nee, das eine war nicht Run, das eine war Walken. Ja, ich wollte Fahrrad fahren.
Okay.
Mir ist die Kette gerissen. Das Fahrrad ist immer noch in der Werkstatt. Ich habe es direkt dahin gebracht und bin dann mit...
Ja, weil du zu stark bist, Ralf. Du hast zu viel Watt drauf gebracht. Ich bin
zu stark vor die Wand gefahren. Ja, mit Radschuhen, mit kurzer Hose und mit Helm auf und Brille bin ich dann spaziert. Ich wurde sehr, sehr, sehr seltsam angeschaut. Ja. Und gestern war ich tatsächlich laufen im Wald. Okay. Und da rannten mir dann schon Leute entgegen, als ich fertig war. Und da war die Sonne so dabei, unterzugehen. Und da habe ich gedacht, ach, jetzt kommt wieder die Grubenlampenzeit. Ja, da musst du jetzt wieder immer ein bisschen eher gehen. Und ich freue mich schon auf jede Grubenlampendiskussion. Weil ich habe auch in unserer Gemeinde schon einige gesehen, die die Dinger jetzt wieder ausgepackt haben. Ja.
Wird langsam Zeit. Ja, es ist halt nicht mehr, es ist sowohl morgens als auch jetzt abends halt schon zeitiger dunkel auf jeden Fall. Barbara hat das natürlich auch schon gemerkt, die ist tendenziell ja eher die morgens sehr, sehr früh schon unterwegs ist. Das bin ich sicherlich nicht, zumindest in der Regel nicht freiwillig. Ich kann manchmal informieren, Ralf, ob Adidas, ob es überhaupt sowas gibt. Ich würde aber nicht drauf wetten.
Ich würde es auch nicht anziehen.
Ich weiß.
Aus dogmatischen Gründen. Weil dann gehe ich lieber nicht laufen. Das ist auch eine Variante.
Absolut.
Ich habe jetzt tatsächlich eher, es ist total dekadent, aber ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, über
ein Laufband zu holen. Ja. Ah, ich wollte gerade sagen, okay, das wäre jetzt meine Frage nämlich gewesen, was ist dann für dich das kleinere Übel, ne? Stirnlampe oder Laufband?
Also definitiv, aber offensichtlich definitiv ja Laufband, ja.
Okay.
Zumal ich habe ja noch eine andere Option. Ich bin ja bei einem Fitnesscenter, wo ich in ganz Deutschland in jedes Center reingehen kann. Davon gibt es, glaube ich, 5 Stück in Köln. Warum soll ich mir ein Laufband holen? Da fahre ich halt hin und stelle mich aufs Laufband. Also das ist kein Problem.
Ja.
Blödsinn. Ja, wir haben jetzt schon wieder ganz schön lange gequasselt, ne? Was uns immer alles einfällt, ist der Wahnsinn. Ja, und ja,
Berlin ist natürlich immer.
Ihr könnt sicher sein, ihr Lieben.
Viel zu erzählen.
Wir haben so viele Ideen noch. Es ist der Wahnsinn. Ja. Aber für heute machen wir langsam Schluss, oder? Philipp geht morgen wieder laufen, weil er weiß es noch nicht, aber ich besorge ihm jetzt einen Startplatz in New York.
Ja, mal gucken, ob ich morgen laufen gehe. Wir werden tatsächlich noch ein, zwei Sachen jetzt noch, solange das restliche Tageslicht noch nutzbar ist, noch ein paar Sachen drehen, der Felix und ich. Tatsächlich muss ich dafür vielleicht sogar wirklich Laufschuhe anziehen.
Du bist schon geschminkt.
Ja, Maske war schon da. Wir haben natürlich ein Riesen, wie man das bei uns kennt, ein Riesen Setup hier vorbereitet. mit Maske, mit Licht ausleuchten etc. Man kennt uns. Aber das vielleicht noch kurz als Leute, weil die Leute hören das ja am Freitag. Habe ich was vergessen? Heute ist Donnerstag. Mal gucken. Wir hatten natürlich jemanden dabei, auch einen guten Kumpel und auch aktiven Läufer, den Tim Stegemann. Den hatten wir das ganze Wochenende mit dabei und der hat uns quasi auf Schritt und Tritt mit der Kamera begleitet. Mal gucken, ob da draus was wird. Vielleicht schaffen wir es daraus so ein bisschen paar Eindrücke mit euch zu teilen, videografisch sozusagen. Das wird wahrscheinlich dann, nehme ich mal an, auf YouTube kommen. Ich habe noch keine Info, ob das bis zum Wochenende klappt. Aber haltet mal die Augen offen. Ansonsten werde ich das wahrscheinlich auf Instagram noch irgendwie mal bekannt geben, wenn wir das hinbekommen und genügend Material beisammen ist. Dann wird man wahrscheinlich auch Renato Canova hier und da mal sehen, denn der war ja auch mit dabei. Und ja,
den habe ich jetzt zum Sinne. Ersten Mal, den habe ich, also ich wusste schon, wer er war, aber wir haben ja zum ersten Mal gesprochen.
Ja.
Und sagen wir mal, der Mann teilt mit mir in jedem Fall die Art des ironischen Humors. Das war sehr, sehr schön.
Das ist allerdings wahr, das stimmt. Das hat auf jeden Fall schon mal gut gepasst und ich glaube, dem hat es auch gefallen, mal wieder rauszukommen. Also für den war das jetzt ja auch eine lange Zeit, wo eben solche Events ja nicht mehr stattgefunden haben. Und Berlin war, hat er gesagt, war er jetzt auch schon einige Jahre nicht mehr. Dem hat das so auch ganz gut getan und das hält ihn ja auch jung, ne? Mit 77. Tut dir immer gut, wenn man sich dann mit jungen Leuten umgibt und noch ein bisschen aktiv unterwegs ist.
Danke, dass du mich Youngster genannt hast. Ich liebe. Gut, ihr Lieben, dann sagen wir, ereignisreiches Wochenende, wie auch immer, geht laufen. Ist übrigens London-Marathon jetzt am Wochenende. Also auch sicher spannend zu verfolgen, was da so abgeht. Und dir, Philipp, aktive Erholung, ne? Wie auch immer.
Dankeschön. Du nimmst ja dann die Doppellaufeinheiten weiter wahr, um für mich die Kilometer mitzumachen. Richtig. Und Kilometerzähler, Leute. Nicht vergessen, Kilometerzähler für Plan International nicht vergessen. Trackt eure Kilometer. Wenn ihr was spenden wollt, spendet das auch gerne. Ich werde natürlich unabhängig davon natürlich auch gucken, dass ich zumindest Anfang kommender Woche wieder ein bisschen mich bewegen werde, um da auch noch ein bisschen weiter Kilometer zu sammeln. Ja, und ansonsten auch von meiner Seite ein schönes Wochenende und ich freue mich schon auf nächste Woche.